Hi.
Welcome to a new episode of Schwitzkasten.
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 Schwitzkasten. One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
Check. Digga, drück dich einfach auf den Knopf, wir müssen Soundcheck machen.
Was? Ach so.
Check. Weißt, wie laut ich bin, wie leise ich bin. Check, check.
Ist gut.
Ja?
Ja,
machst du auch.
Wir wissen noch, wie das geht.
Checkst du nur mich oder auch dich?
Auch mich.
Okay.
Ja, ist alles gut.
Also wir machen hier Schwitzschnack, deswegen halten wir die Mikros frei, wenn das wundert, dass wir eine andere Soundqualität haben. Ja.
So, cheers.
Zum Wohl. Schön, dass wir es geschafft haben.
Ja.
Also, dass wir auch die letzten zwei Wochen überlebt haben. Wobei, überlebt kann man auch nicht sagen. Also Leben hat für mich auch eine ganz neue Bedeutung bekommen, so jetzt durch die Erfahrung, die wir gemacht haben in den letzten zwei Wochen.
Es gibt ein Leben vor Bash und es gibt ein Leben nach Bash.
Man höre unsere Podcasts vom Bash in Berlin Wochenende, wer das noch nicht getan hat. Ansonsten, neue Ära. Alles, was nach Bash in Berlin passiert, ist neu. In diesem Podcast wenig neu.
Nee, ich grad. Du bist noch hier, ich bin noch hier.
Ja.
Wrestling ist gewesen zwischendurch.
Ja, ziemlich viel sogar, ne?
Ja, schon. Dass wir uns jetzt erst zurückmelden, hat einfach so dieselben Gründe wie irgendwie immer. Das Leben ist passiert. Und es gab ein bisschen so Post-Bash-Kater, das muss ich schon sagen. Mhm. Nicht, dass ich keinen Bock hatte auf Wrestling, das war es nicht. Ich habe so relativ nahtlos wieder Wrestling geguckt, aber witzigerweise, also unabhängig von meinem Wrestling-Konsum, hatte ich schon so ein kleines emotionales "Och, war das schön, schade, dass es vorbei ist", Gefühl. Das hat mich aber eher so im Alltag begleitet, als jetzt, wenn ich so das übliche Wrestling-Gerät angemacht habe. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Ja, doch, es ist voll, voll. Das ist immer so ein leichtes Hintergrundrauschen, irgendwie.
Ja.
So, der Bash war da noch irgendwo, das absurde Wochenende, was so komprimiert war. Es waren ja nur 3-4 Tage so, aber es war halt irgendwie so prägend.
Es war in so einem geilen Flow. So. Es ist super viel einfach ungeplant passiert. Es gab keine Wartezeiten zwischen nichts. Wir sind einfach von einer Gaudi in die nächste gestolpert. Ja. Das war fantastisch. Also nochmal Shoutout an alle, die dabei waren. Ihr wisst, wer ihr seid. Dings. Das für immer.
Ja, das für immer.
Das ist wirklich krass. Das ist geil.
Ja. Ja, genau. Aber also bei mir war es dann aber auch so, dass ich dann doch auch so einen kleinen Wrestling-Kater hatte. Also ich habe die Dinge dann nicht, gut, auch aus Zeitgründen tatsächlich bei mir, in diesen zwei Wochen. Aber ich hatte jetzt auch nicht so den wahnsinnigen Drang, erstmal irgendwie viel zu gucken. Ich habe mir No Mercy und All Out oder so wirklich viele Tage später erstmal reingezogen. Okay. Dann auch nicht unbedingt vollständig oder das, was mich so interessierte. Bei Raw und SmackDown, das ging noch am besten, da bin ich immer recht aktuell. Hm. Ist ja auch noch passiert, ne? Da war ja ein neuer SmackDown auf, also das USA-Comeback quasi.
Ja, korrekt.
Mit auch ein paar Änderungen und so. Müssen wir mal gucken, was wir jetzt alles so in diesen Schwitzschnack hier nehmen. Wir hatten überlegt, dass wir erstmal hauptsächlich so, All Out, Fallout machen und ein bisschen No Mercy geballer noch.
Dafür hast du jetzt kein Wortspiel vorbereitet, oder was?
Nee, Mercy.
Okay. Nee, ist okay.
Mercy, Schmercy.
Ja.
Marcy. An wen denkst du, wenn du den Namen Marcy hörst als erstes?
An Marcy Darcy.
Ja, ich auch. Krass.
Ja.
Das ist Bundy, ne?
Ja.
Die Bundy-Nachbarin,
ja.
Krass.
Wenn ich das als Namen höre, also mit einer Person assoziiert. Ansonsten, wenn ich Marcy höre, denke ich an die Marcy Projects, da ist Jay-Z aufgewachsen.
Ah, okay. Nee, bei mir ganz klar Marcy Darcy. Was ist das für ein Name, ey?
So übergeil. Ey, das erinnert mich daran, die erste Klassenfahrt, auf der ich war in der Grundschule, auf Föhr, glaube ich. Oder war das Sylt? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall eine der Nordseeinseln.
Ja.
Schleswig-Holsteinischen Nordseeinseln. Wir waren in einer Jugendherberge untergebracht und bis heute weiß ich einfach diesen absurden Namen. Der Herbergsvater, so sagt man ja tatsächlich, was abstrus genug ist, dass es diesen Begriff gibt.
Ja.
Aber sein Name war einfach, und I shit you not, es stimmt, Boy Boysen.
Alter. Technically, also B-O-I?
Nee, mit Y.
Was?
Also technically einfach Boy, Sohn des Boy. So, das ist so richtig wie so ein Zwergenlord. Das ist krass.
Das ist ja Wahnsinn.
Ja.
Boah, gibt's den wohl noch?
Boy Boysen?
Ja.
Ich kann leider echt gar nicht erinnern, wie alt er war. Weiß ich nicht.
Also du warst auf jeden Fall, wenn du Grundschule warst, mein Gott, du bist ja jetzt auch schon uralt.
Ja, es ist so, müsste so in den frühen 60ern gewesen sein.
Ja. Also die ersten Tage des Schwitzkastens im Prinzip. So.
Ja.
Ja. Wir haben zum Vietnamkrieg angefangen, ne? Die erste Folge war, glaube ich, aus Hanoi.
Die erste Folge war, glaube ich, zu Rumble in the Jungle oder so.
Rumble in the Jungle, ja, genau.
Muss
ja.
das gewesen sein. Das war der erste Kampf, über den wir gesprochen haben.
Ich erinnere noch unseren Herbergsvater in Hanoi. Man Manson.
Ja, Mansur, Mansur.
Mansur, ja, ja.
Mansur, Mansurensohn.
Mansurensohn. Ja, ja. Okay. Oh, fuck, wir können auch direkt wieder ausmachen, ey.
Ich weiß nicht ganz genau, wie wir jetzt hier gelandet sind. Ach so, wir wollten, du wolltest erzählen, dass wir eigentlich so überlegt hatten, jetzt erstmal so ein bisschen über AEW und NXT zu sprechen, weil wir beides irgendwie ja auch so ein wenig vor uns hergetragen haben und dann im Bash-Taumel aber nicht so richtig Platz dafür hatten.
Ja. Ja. Wobei AEW haben wir ja vor ein paar Wochen schon gehabt mit All In. Ne?
Das ist richtig.
Da hatten wir, glaube ich, klassische Review mal wieder auch, ne?
Ja, das haben wir mal gemacht. Ja, das stimmt.
Ja, ist auch noch nicht so lange her. All Out war ja dann tatsächlich irgendwie 2 Wochen später oder so nur.
Ja.
Was wirklich komisch ist.
Letztes Jahr war es nur 1 Woche später.
Was soll das?
Weirdes Konzept immer noch. Auch mit diesem Dualismus, ja, bisschen wie Yin und Yang.
Ja, stimmt.
So, all Yin und all Yaut. Ne, es geht nicht mehr, schade. Ne,
es geht nicht.
Naja.
Jin Kazama, Alter. All Jin Kazama. Ja.
Ja.
Hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass man diesen Wembley-Stadium-Termin einfach nicht nach Gutdünken legen kann, weil man, ich weiß nicht, dieses Ding wird auch schon frequentiert. So, das
sicherlich. Heißt,
kannst du immer sagen.
Ja.
Wenn du das haben willst.
Das Problem haben sie nächstes Jahr ja nicht. Doch, dann ist ja Forbidden Door in London, aber nicht in Wembley, ne?
Wembley gibt's nächstes Jahr nicht, ne?
Ja.
All In Wembley ist auch schon woanders angesetzt, ja.
Ich glaube Texas. Austin? Ich glaube Austin.
Ja.
Naja, ja.
Ja.
Aber das, darüber wollen wir ein bisschen reden, wa?
Jo.
Gut. Schön.
Geil.
Geil.
All Out, Alter.
Ja. Wollen wir damit anfangen?
Ja, bitte.
Ein Jahr nach Brawl Out.
Mich interessiert einfach wirklich höllisch, was, also im wahrsten Sinne des Wortes, höllisch, was du davon, was du von diesem Event hältst.
Ja.
Und auch nicht. Also es ist, ja, es war schon ein besonderes Pay-Per-View.
Ja.
Für mich irgendwie.
Ja.
Also, ne, ich habe auch so, also was das so auch körperlich mit mir gemacht hat. Würgereiz.
Ja. So doll?
Panik. So. Nee, nicht so doll, aber. Okay. Weiß nicht. Ist schon was anderes, wenn das so ein, wenn man weiß, dass es kein Film ist, sondern dass die da wirklich, dass es eher Theater ist.
Mhm.
So. Weiß nicht. Ja, tat schon weh.
Ja.
Tat schon weh.
Ja, lass doch mal da rein.
Ja.
In den Höllenschlund.
Ja.
Wie hast du denn dieses Event erlebt?
Also ich hatte vorher so ein paar Matches, da hatte ich Interesse, so 4, 5 Matches, die wollte ich gucken. Mhm. Das sind auch die einzigen, die ich geguckt habe. Ich habe nicht alles geguckt, so, hat mich nicht alles interessiert. Ich bin mit einem Main Event reingegangen, was eine richtig dumme Entscheidung war.
Ja, allerdings.
Aber
you sick fuck.
Ja. Ja.
Also mit dem, Moment, mit dem, also mit dem letzten Match der Card, weil technically ist es ja nicht das Main Event, weil es ja nach der offiziellen Show lief.
Scheiß,
was meine ich weiß. Also ich finde es auch super billig, aber egal. Ja,
ne, okay. Billig finde ich das nicht. Also ich finde das Konzept geil mit All, mit Lights Out.
Mhm.
Also dieses kurz Licht ausmachen, danach bam, ist nicht mehr AW. Selbst die Refs tragen kein AW-Sign mehr auf ihrer Kleidung, ist mir aufgefallen.
Ah, krass.
Finde ich richtig geil.
Ist mir nicht aufgefallen.
So, so kleine Details. Also das Prinzip finde ich schon cool.
Mhm.
Ja, für mich ist Main Event immer das Letzte, was ich sehe von einem Event. Und ja, ich bin da irgendwie reingegangen, weil es halt einfach eine der geilsten Fäden ist, so die ich im Wrestling kenne und erleben durfte. Und vielleicht immer noch erlebe, ich weiß ja nicht. Was die so machen noch. Aber Swerve Strickland gegen Adam Page, Alter. Ja, wollte ich mir geben. Danach brauchte ich dann erstmal wieder wirklich Pause. Also ich konnte dann erst wieder am nächsten Tag so die anderen Matches gucken.
Ja.
Weil ich mir dachte, ja, was soll das? So irgendwie.
Fickt euch doch.
Boah, ja. Ich überlege gerade, ob es das brutalste Match war, was ich so gesehen habe. Schwer zu sagen. Bei Lucha Underground war ein bisschen was bei. Das Texas Deathmatch zwischen Strickland und Page war ja auch noch da.
Ja, ja.
Das war ja auch saubrutal mit Blutsaufen und Aufhängen und so.
Ja.
Aber dieses Match hat schon einfach so, was reine Brutalität betrifft, schon neue Maßstäbe gesetzt für mich, glaube ich, so in der jüngeren Vergangenheit. Hm. Irgendwie, ja. Ja. Ja, aber also ich fand's irgendwie geil. Ich fand's irgendwie geil, auch wenn es jetzt nicht so die Mittel sind, die mich in Wrestling-Match jetzt unbedingt am meisten faszinieren. Mhm. So, aber ich fand's doch irgendwie einfach geil, diese Fehde so kulminieren zu sehen. Ich weiß nicht, ja. Warst du drin?
Also in der Fehde grundsätzlich safe. So. Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe das Event auch nicht völlig vollständig jedes Match in voller Länge gesehen, aber ich habe so richtig klassisch von vorne nach hinten geguckt. Mhm. Und das macht tatsächlich etwas, wenn man alles andere vorher gesehen hat, weil es gibt so eine Sache, die mich so ganz kurz mal übergeordnet beschäftigt hat, als ich All Out gesehen habe, nämlich das Motiv des irrational Rachsüchtigen. Das zieht sich so, also Daniel Garcia ist das übertrieben doll. Es gibt das ein Stück weit, wobei da kann ich es noch nachvollziehen, bei Chris Statlander und Willow Nightingale, da ist es noch irgendwie am nachvollziehbarsten. Mhm. Und es gibt es bei Adam Page halt auch nochmal richtig toll. Und es gibt noch irgendein anderes Beispiel, das mir gerade nicht einfällt, das aber nicht auf der Card war. Und ich muss halt fairerweise sagen, dass das so ein bisschen so das war so die ganze Zeit irgendwie in meinem Kopf. Und auch die letzten Episoden AEW TV vor All Out haben ehrlicherweise meinen Bock auf das Match nicht so doll erhöht. So, weil ich schon das Gefühl hatte, ich bin eigentlich bedient nach dem Texas Deathmatch, das sie hatten. Und mir persönlich, obwohl ich beide halt sehr mag, ne, und hat das jetzt irgendwie so im Anschluss an den Titelverlust von Swerve nicht so richtig viel gegeben als Ansetzung.
Ja, oh, okay.
Muss ich ganz ehrlich sagen, so, ich weiß nicht. Ich werde aber auch einfach nicht warm mit diesem Hangman-Charakter.
So. Das ist, glaube ich, das Problem. Ja, genau. Das wollte ich dich gerade fragen, nämlich.
Das hat total viel mit ihm zu tun.
Ja, ja, ja.
So.
Lustig. Bei mir natürlich genau andersrum.
Ja, klar, ja. Selbstverständlich. Er hatte dich beim Erscheinen seiner Haare. Nein, aber im Ernst jetzt. Also, so. Aber das ist natürlich trotzdem eine intensive Fehde von zwei der besten Wrestler und zwei absolut, also wirklich Wahnsinnigen,
ja.
die unglaublich gut miteinander können, die sich selbst und sich gegenseitig, also in einem Maß vertrauen und Dinge zutrauen oder halt auch einfach auf Sachen scheißen. Das ist bemerkenswert bis bedenklich. Irgendwo dazwischen oszilliert das. Und das ist natürlich, also es ist hochgradig besonders, was die beiden da gemacht haben. So, jetzt mal wirklich völlig wertfrei davon, ob man das jetzt gut findet oder nicht gut findet, ob man das grenzüberschreitend findet oder nicht. So, ne? Das ist einfach ein Match für die Ewigkeit. Fertig aus. So. Mhm. Also auf dem Level, also natürlich gibt es Deathmatches, die bescheuerter sind, so, ne, was das Risiko angeht. Und ich meine damit nicht mal Spritze im Maul. Ich meine damit eher sowas wie Powerbomb auf einen scheiß Betonblock.
Ja.
So. Solche Sachen. Aber auch generell, das Match an sich, mit allem drum und dran. Aber die beiden sind, neben der Tatsache, dass sie halt diesen Wahnsinn machen, halt einfach so atemberaubend gut. So ein Match gibt's halt einfach nicht nochmal.
Kannst du nicht nochmal machen, sowas. Ja. Ja.
Und das hat man dem Match angemerkt. Und das war halt einfach eine packende, wilde Fahrt. So mit einer ganz spannenden Dynamik auch, was zum Beispiel Publikumsreaktion angeht und so weiter. Das ist halt kein Match, bei dem man so jubelnd johlt. Das ist eher so ein Match, bei dem man halt sich erschrickt.
Ja.
Und zwischendurch dann mal, wenn wieder was technisch Krasses kommt, dann daran erinnert wird, ah ja, stimmt, das ist ja Wrestling.
Ja.
Und die sind auch technisch heftig. Faszinierend. Mhm. So, faszinierendes Stück Handwerk.
Handwerk, ja. Metzgerhandwerk.
Ja!
Ja. Ja,
ich habe gerade überlegt, welches Handwerk ich hernehmen muss.
Metzgerei.
Ich war so irgendwie wir malen auf der Leinwand, die der Ring ist, mit dem Blut, aber ich finde Metzgerhandwerk auch schön, ja.
Das ist irgendwas zwischen Metzgerhandwerk und Straßenbau.
Ja. Ja. Zwischen Metzgerhandwerk und Straßenbau, theoretisch bis jetzt bester Halbsatz, der gefallen ist als Titel für diese Episode. Gefällt mir gut.
Ja, stimmt. Oh ja, stimmt. Oh ja, merkt ihr das mal.
Ich versuch's. Keine Garantie.
Also ich dachte auch, ich bin bedient nach dem Texas Deathmatch der beiden, aber mich haben dann halt eben neue Charakterentwicklungen da dann tatsächlich wieder reingezogen in diese Fehde und die für mich nochmal heiß gemacht. Mhm. Halt allen voran Hangman Adam Page, der sich halt charakterlich entwickelt hat, in einen wirklichen, ja, in einen Wahnsinns-Heel, ne, der getrieben ist von Rache, von wirklich, ja, klassischem Wahnsinn eigentlich auch. So, also ne, Drew McIntyre und CM Punk sind nichts dagegen, was diese beiden hier gerade so verbindet. Hm. Nämlich wirklich auch eine Form von Hass, die sowas Teuflisches auch dann hat. Irgendwie. Also diese Bilder, die auch generiert wurden im Vorfeld, im Aufbau, so, ne? Diese eine Dynamite, wo Paige das Haus niedergebrannt hat, das Kindheitshaus von Swerve.
Ja.
Und dann da so saß und einen Whisky getrunken hat in einem Sessel, während hinter ihm das Haus brennt, so, ne? Also da wurden halt nochmal Ebenen aufgemacht, die für mich diese Blutfehde im wahrsten Sinne des Wortes dann nochmal wirklich richtig heiß gemacht haben. Deswegen hatte ich da schon Bock drauf. Es war aber bei mir weniger die Faszination oder die Spekulation darauf, was jetzt kommt, um das so brutal zu machen, wie man es nur machen kann. Weil man muss ja auch diese Sachen aus dem Texas Deathmatch irgendwie nicht überspitzen, aber du musst neue, innovative Sachen machen, die noch mal brutaler sind eigentlich. Du musst noch einen Gipfel, noch ein Stückchen draufsetzen. Ja, das ist aber so das, was mich gar nicht so groß interessiert hat. Also ich bin dann schon eher, das sind so nicht die Mittel und Instrumente, die mich groß interessieren. Ich gucke mir das an und bin da schon irgendwie dann mit so einem Ekel fasziniert, so, dass man das macht und dass das geht. Mhm. Aber mich interessieren dann schon die charakterlichen Dinge. Ja, genau. Und das kam in diesem Match zum Glück auch rüber. Es war jetzt nicht nur Gewalt im Sinne von Gewalt, so, ne?
Ja.
Da war schon auch eben anderes drin. Ne? Du hast eben schon gesagt, Publikumsreaktionen waren auch ganz interessant darauf und so. Für wen ist man? Weil beide haben ja auch wirklich Punkte, warum sie den anderen hassen könnten.
Ja.
So. Ja, das ist halt irgendwie, also das Emotionale da drin war für mich die Triebfeder, das zu gucken und zu genießen. Ich weiß halt nicht so richtig, was diese ganzen Maßnahmen so dazu beigetragen haben. Ob ich das jetzt irgendwie deswegen noch geiler fand oder weniger. Mhm. Also Blöcke oder Spritzen oder so. Ich meine, ne, irgendwie auch Quatsch. Also warum hat... Aber ja, ist halt for the sickos, ne? So.
Das ist definitiv for the sickos. Ganz, ganz klar. Ja, ja.
Das ist ja auch sowas, das ist ja auch nicht so ein Event wie All Out. Das ist ja auch nicht darauf ausgelehnt, irgendwie deine Fanbase zu erweitern oder sonst irgendwas zu machen. Das ist halt so ein Event, damit setzt du dich halt von anderen Dingen ab und schärfst deine Identität als Promotion oder das, was du so machst eben for the sickos noch mehr. So, ne, weil das ist jetzt nicht so das Event, wo du sagst, ey, hier, Freunde, kommt doch mal rüber, ich gucke Wrestling, ihr habt das so lange nicht geguckt, schaut euch das mal mit mir an hier.
Auf entspannten Nachmittag.
Genau, oder irgendwie, was du jetzt irgendwie, keine Ahnung, deiner Frau oder deinem Mann zeigst, die jetzt irgendwie nicht so groß drin sind im Wrestling-Ding oder so. Oder Kinder, Kindern kannst du das ja gar nicht zeigen, wenn du einigermaßen vernünftig bist. So. Das ist einfach nicht für die Masse gemacht, so ein Event.
Ja.
Das ist einfach ein kranker Shit, so. Ja. Ja, und die ganze Kritik so dabei, es gibt ja diese Diskussion nach solchen Events immer so, ne? Ist das, haben sie es übertrieben, war das zu viel und so?
Genau, die wollen sie natürlich haben.
Ja, die, genau, so eine polarisierende Diskussion, so, die haben sie auch bekommen, soweit ich kriege nicht mehr so viel mit von so Wrestling-Diskursen im Internet und so. Aber ich glaube schon, dass das schon erfolgreich ist in der Hinsicht, dass man diese Gespräche bekommt mit so einem Event. Ja. Ob das jetzt dienlich ist oder nicht, irgendwie, das ist mir auch egal. Also wir konzentrieren uns ja auch mehr jetzt auf das Event und was da passiert ist, als auf irgendwelche wirtschaftlichen Faktoren. Macht Tony Khan halt auch genauso. Konzentriert sich auch eher auf das, worauf er Bock hat und nicht auf das, was das so macht. Da habe ich das Gefühl. Ja, weiß ich nicht.
Das Witzige ist halt, also aus so einer, boah, guck mal, wie krass die sind, Perspektive, ne, ist, da hilft das ja vielleicht gar nicht so sehr, weil du bedienst das ja nicht bei jeder Dynamite und bei jeder Collision und bei jeder Rampage. So, es ist ja nicht so, dass du jetzt nach All Out, so wenn, keine Ahnung, dein blutdurstiger Kumpel dir das gezeigt hat und du dir denkst, oh geil, Alter, das sind die harten Ficker, das gucke ich, das ziehe ich mir jetzt jede Woche rein, heftig, dann wirst du ja ein Stück weit enttäuscht von dem, was du zu sehen bekommst. Und damit will ich jetzt gar nicht sagen, das ist eine scheiß Show oder so, aber es ist ja schon so, dass All Out in dieser Form, ne, mit, mir ist übrigens der dritte eingefallen, mit halt drei, also wirklich grenzwertigen Mordversuchen so.
Ja.
Einmal, wie gesagt, Garcia, MJF, so, in beide Richtungen, so. Die beide auch gesagt haben, sie wollen den jeweils anderen halt einfach im Zweifelsfall halt kampfunfähig machen, so. Mhm. Also, ne? The livelihood taken. Und wir hatten halt unmittelbar vor dem Lights-Out-Match, was finde ich auch so ein krasser, emotionaler Wegbereiter war, halt diesen, ich nenne es jetzt einfach so, Anschlag von Jon Moxley auf Bryan Danielson.
Ja.
So,
wobei der nicht rachebasiert ist.
Nee, ist richtig, aber der ist halt auch, also über den kann man halt auch reden, ob der drüber ist.
So, ja, ne? Klar, da versucht er mit einer Plastiktüte einen zu ersticken.
Genau. Ja. Von den Mitteln, die dort angewandt werden, ist das halt technically das, was am nächsten an einen Mordversuch kommt, so, ne? Was die Inszenierung angeht. So.
Ja.
Und wobei es die ungefährlichste aller Aktionen war, ne? So von Profis durchgeführt.
Ja.
So, und dann haben wir danach halt dieses Match, was daran anschließend halt genau diese Stimmung halt irgendwie mitnimmt. So. Und ich finde schon, dass zumindest bei mir hat es insoweit funktioniert, dass ich in dem richtigen, der das in der Reihenfolge geguckt hat, so, in dem richtigen, oh, holy shit, Alter, was gehen hier ab? Sind die noch ganz dicht? Schon in dem Vibe das Match war. So, das ja auch nicht von vornherein als Lights-Out-Match angesetzt war, sondern da zuerst im Laufe der Zeit wurde.
Ja.
Dass ich mir halt schon denke, okay, die wollten wirklich für dieses Event komprimiert und kulminiert sagen, ey, wir fahren jetzt nach dem Wrestling-Fest All-In, so, über das wir ja auch sehr so positiv und elektrisiert gesprochen haben, mit so einer guten Stimmung.
Mhm.
Da hauen wir jetzt noch mal richtig einen düsteren hinterher, so, wo keiner, also wo man auch nicht, echt nicht jetzt mit guter Laune rausgeht, weil du hast halt diese zwei Momente als Abschluss, so, ne? Das ist halt, ist halt alles andere als ein Happy End, so. Das finde ich schon irgendwie super weird und interessant deswegen aber. Und deswegen ist es gut. Also ich finde schon, das ist einer der interessanteren Diskurse, die AEW jetzt in der jüngeren Vergangenheit geschaffen hat. Also, weißt du?
Ja.
Für mich macht das, ich finde das spannend tatsächlich. Ich finde das eine interessante Positionierung, auch so in dieser Abfolge aufeinander. Ja.
Ich glaube, ich finde das eher scheiße, weil ich immer Freund bin von so, wenn du so ein Wrestling-Produkt hast oder so, dann habe ich immer gerne so ein bisschen was, woran ich mich orientiere und mich anlehnen kann, so eine Art Linie da drin.
Mhm.
Wenn das so ist, wie du es gerade richtig beschrieben hast, dann sehe ich da ziemlich viel Chaos, aber kein Chaos, was mich jetzt unbedingt irgendwie als Fan erfreut, sondern wo ich einfach nur denke so, boah, okay, jetzt kriege ich heute das, morgen kriege ich das, gestern war das so, hä? Irgendwie, weißt du, also Wrestling Party all in, klar, danach direkt düsteres Höllenmetzger-Scheiß-Getour bei All Out. Die Dynamites sind einfach irgendwelche normalen Shows, da hast du noch diese anderen Shows. Weiß ich auch nicht, also irgendwie da ist keine Linie drin, da ist keine Struktur drin. Und das stört mich eher, muss ich sagen.
Mhm.
Ich will so ein bisschen schon erwarten, was ich von einem Produkt bekomme, wenn auch überrascht werden. Also ich will auch überrascht werden natürlich, aber in einer anderen Form irgendwie. Ja. Das ist mir zu wild.
Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich total. Also ne, was kommt einfach nach so einem All-Out mit diesen Sachen, die da jetzt so hinterherkamen?
Ja.
Das ist schon, ja.
Ja, total.
Also wie gesagt, die Dynamite nach All-Out, ich habe jetzt die von gestern nicht gesehen. Heute ist Thunder Sweat. Der 19. September. Ich habe jetzt die gestrige Dynamite noch nicht gesehen, aber halt die nach dem All-Out-Fallout schon.
Mhm.
Also wie gesagt, das ist ja nicht anschlussfähig in dem Sinne, außer den Wiederholungen, die du halt hattest von den Geschehnissen von All-Out, dass das jetzt wieder so ein Metzger-Handbuch ist. So.
Ja.
Sondern das ist halt einfach wirklich eine ganz normale Show, wo Leute halt irgendwie versuchen zu erklären, was war, so ungefähr. Und ich meine, und das kann man jetzt spannend finden oder nicht spannend finden, so, ne? Also ein John Moxley ist halt schon interesting.
Ja, so, Moxley interessiert mich sehr gerade.
Aber ja, es ist, also es wild. Wild. Es ist wirklich wild.
Das könnte sein, dass man, wo läuft der Scheiß? Warner? Also die TV-Shows? Irgend so ein
TBS?
TBS, TNT, Warner, was?
Ja, die beiden.
Pro7.
Genau. RTL Plus.
Nickelodeon. Kann sein, dass man da diese Gewalt einfach auch nicht will,
ja,
die man jetzt von einem All-Out hat. Ne? Das heißt, du musst es in deinen Pay-Per-Views zeigen, wenn du ein kranker Sicko bist und so. Und dann kannst du das nicht an einem Mittwochabend im Fernsehen zeigen. So.
Klar kriegst du die nicht ins Kabelfernsehen. So.
Deswegen ist da halt der Kontrast vielleicht auch einfach so, ne? Fällt mir da rein.
Genau, also klar, aber dennoch hast du ja in Wembley das nicht gehabt so und dann bei All-Out schon und so. Also deswegen, es ist... Also auch von der ganzen Ansetzung, von der Strategie und so weiter, das ist halt schon bemerkenswert. Und Leute, unabhängig davon, was du zu sehen bekommst, Leute sagen ja auch einfach harte Sachen. Jetzt bei dieser Dynamite hielt sich das in Grenzen, aber im Vorfeld von All Out so, also wenn man Daniel Garcia zugehört hat, wenn man Swerve und Paige zugehört hat, so, das ist schon nicht ohne.
Swerve und Paige ist ja eigentlich wirklich, das sind ja zwei Leute, also... Keine Ahnung, Swerve ist ja, der ist ja immer in deinen Top 3 der Leuten, die du am liebsten siehst, glaube ich, so.
Klar.
Seit langer Zeit.
Ja.
Bei Paige ist es seit Jahren so für mich.
Ja.
Und so, ne, das ist.
Unsere Fehde eigentlich.
Das ist eigentlich unsere Fehde. Wirklich, ohne Scheiß. Ja. Nur jetzt sind die halt völlig durchgedreht.
Ja.
Irgendwie, ne, man kann ja kaum noch, also ist ja gar nicht mehr, du kannst ja nicht mehr relaten mit diesen Leuten. Nee. Die sind ja zu verrückt, so, ne?
Ja.
Also, ich weiß auch nicht. Aber trotzdem ist es halt so geil, weil ich dann irgendwie dieses Handwerk von denen halt so bestaune.
Ja.
Ja, und charakterlich bin ich da schon jetzt, also ich mag diesen Page-Charakter, ne? Dieser wirklich verlorene ja auch irgendwie. Der ist verloren in seinem Hass und seiner Rache und seiner Richtungslosigkeit auch.
Der hat eine Richtung. Swerve das Leben zur Hölle machen. Immer noch.
Ja, was, das ist ja eigentlich keine Richtung, ne? Das ist ja einfach nur.
Also hinterher halt. Da, wo der hingeht und um ihn herum, da hau ich halt alle um.
Ja, was ist los?
Das ist sein Lebenssinn. Er hat Glück, dass er dafür bezahlt wird.
Warum sind
sonst wäre das echt problematisch.
Warum sind die nicht alle im Gefängnis, Alter? Wirklich, ohne Scheiß. Du musst sie wegschließen, diese Leute.
Ja.
Moxley erstickt da einfach Danielson.
Ja. Ich finde aber an dieser Swerve Page Nummer, was ich wirklich interessant daran fand und was gut funktioniert hat für mich, war, sie sind ja jetzt mit vertauschten Rollen reingegangen. Also im Texas Death, da war schon noch Swerve der Heel.
Auf jeden Fall, ja.
Gerade auf dem Weg daraus, so auf dem Weg zu seinem Titel dann. Langsam turnend und das, was er in dem Match gemacht hat, hat ja auch ein Stück weit den Weg dafür bereitet, einfach weil er ein heftiger Motherfucker ist. So. Falls wir Swerve noch nie auf der Liste der heftigsten Motherfucker hatten, ne? Also ist überfällig.
Bösartiger Motherfucker.
Richtig, richtig bösartiger Motherfucker.
Ja.
Heftiger auch. Kranker allerdings auch.
Ja.
Wobei die Spritze sollte steril gewesen sein. Und Page war seinerzeit halt noch der klassischere Face Page. Und jetzt haben wir es halt einmal umgedreht gehabt und es hat trotzdem, finde ich, nicht schlechter funktioniert. Nichts daran wirkte irgendwie weird, weil beide sich in ihren jeweiligen Rollen immer die Härte bewahrt beziehungsweise zum Teil des Ganzen gemacht haben, was dazugehörte. Und das ist eine Qualität von so einer Fehde. Das, was die beiden miteinander haben, überstrahlt halt das, wofür sie jeweils als Einzelcharaktere stehen. Weißt du?
Mhm.
Also, also die könnten beide John Cena-Level Saubermänner sein. So wie man das erzählt hat, was sie einander an Hass entgegenbringen, ist es für mich nur folgerichtig, dass sie sich so miteinander malträtieren gegenseitig. Ganz egal, wie sie dann am Tag danach rausgehen und ob sie dann halt, keine Ahnung, eine Pudelzucht betreiben und Vanilleparfum tragen.
Eine Pudelzucht mit Vanilleparfum, ja, ja. Ja, stimmt, es überstrahlt tatsächlich eigentlich die Einzelcharaktere, aber die Einzelcharaktere, ich sehe sie dann schon auch immer noch dadurch so, das ist schön, ne,
die sind aber Teil davon.
So, ja, das macht ja, also allein, dass man das so sagt, das macht ja diese Fehde, ich überlege gerade so, das ist schon eine meiner Top 5 Fäden so, irgendwie, der, an die ich mich gerade erinnere, so irgendwie, von der Intensität und so, was es mit mir macht.
Die ist irre.
Und so, das ist schon krank. Also Page sowieso immer der Fädenmann für mich bei AW, damals mit Omega und so. Das sind so, ja, das ist für mich der Geschichtenerzähler bei AW, ganz ehrlich.
Und es ist halt ganz spannend tatsächlich, dass der, also gerade er jetzt wieder in dieses sehr verlorene Ding abrutscht. Da war er ja schon mal, aber eben als Face seiner Zeit, so, ne? Als
er getrunken hat.
Genau, der Sad Drinking Cowboy war.
Ja. Jetzt Empty Psychotic Cowboy.
Was auch immer, aber ja. Cowboy, auf jeden Fall.
Ja.
Und das ist natürlich ein Charakter. Ich meine, das spiegeln auch die ansonsten nicht besonders viel mit Ruhm zu bedenkenden Kommentatoren genauso wieder, ne? Die sagen ja auch, ey, was will der denn? Den soll man ja nicht checken. Der soll ja absolut manisch wirken, so. Mhm. Der soll ja der Sicko-Posterboy sein, wenn du so willst, so.
Ja. Und Moxley, ja.
Und Swerve auch.
Ja.
Most dangerous man in AW.
Ja.
So. Oder in the world, weiß ich gar nicht genau. Ist ja auch egal. Hauptsache superlativ.
Es gibt nur noch CM Punk, ne? Hallo? Hey, Shoutout Grande.
So, und das ist schon irgendwie geil, jetzt so diese ganzen Wahnsinnigen da hinzuwerfen und diese Kontraste zwischen diesem Wahnsinn zu haben. So, weil, also wie gesagt, bei einem Page macht man ja keine Umschweife darum, dass das alles verrückt ist. So, dass keiner checkt, dass jeder, dem er begegnet, ist so, hä? Mhm. Also, ne, auch so ein Evil Uno hat jetzt bei Dynamite gesagt, so, ich erkenne dich gar nicht mehr. So, wer bist du eigentlich? Und gib's aufs Maul.
Ja, stimmt.
So,
neue Musik hat er ja auch bekommen, die so psychotisch ist,
genau,
und so, ne?
So, dann steht da auf einmal Jeff Jarrett und hält ihm Vortrag wie so ein Opa und er ist so, hä, ich hab dich nicht gefragt, und er kriegt aufs Maul.
Ja.
So.
Ja.
Also, das hat schon was für sich. Und dann, und wenn ich dann so einen Jon Moxley habe, der in, also, einem unfassbar brutalen Ausbruch halt Bryan Danielson attackiert, nur um dann halt in seiner üblichen Jon Moxley-Art einem das mit so halb kryptischen, halb sehr deutlichen, genau dazwischen schwankend Worten sagt, warum er das tut, nur um dann eine sehr normale Unterhaltung mit Darby Allin zu führen und zu sagen, dass er keine Zeit hat, alles zu erklären. Das ist schon irgendwie, weiß ich nicht, ich finde das schon irgendwie ein spannendes Set an Charakteren, um ehrlich zu sein.
Ja.
Heißt ein Stück weit von dem, was, und hier ist mein Punkt, ich brauche ein bisschen Anlauf, weil ich den jetzt gerade erst realisiere. Ich habe ja in der All-In-Review gesagt, für mich hat All-In im Aufbau cool funktioniert. Das waren nice aufgebaute Geschichten so. Es war ein schönes Wrestling-Fest. Nice, AEW hat sich gefunden.
Mhm.
So, dann hat AEW in 2 Wochen zwischen All-In und All-Out mich ehrlicherweise ziemlich vor den Kopf gestoßen und verwirrt, weil es plötzlich super viel um irrationale Rache ging. So, das waren halt sehr laute Themen auf einmal. Was übrigens dazu geführt hat, dass Mariah Mays super krasser Turn völlig vergessen ist, so, und sich voll normal und langweilig anfühlt. PG geradezu. Und nach All Out jetzt denke ich mir, okay, ihr habt einen ziemlichen Bruch in diesen 2 Wochen hingelegt, aber das mit dem spannende Charaktere aufbauen, das habt ihr aus der Zeit davor mitgenommen und das geht jetzt weiter und da hat All Out auf einen ganz anderen Weg hin richtig viel für geleistet.
Mhm.
So, also ich bin interessierter an dem Ding, als ich es nach All-In war. All-In hat mir eher gezeigt, so, die können's noch und wieder.
Ja.
Und All-Out hat mir gezeigt, und das ist jetzt die Richtung.
Mhm.
Und das finde ich interessant.
Ja, ist eine schöne Beobachtung. Also gerade, wenn man Richtung auf eben Character-Building bezieht. So, ja, da werden halt unique Charaktere geschaffen gerade so, ne? Solche Leute in der Form, wie das dann auch, wie sie ihren Charakter dann zeigen und so. Das hast du halt woanders auch nicht. Also,
ja.
Schon sehr unique so irgendwie. Ja, stimmt.
Zum Glück.
Ja, zum Glück.
Ein Stück weit. Also,
ja, absolut.
Gibt nicht viele Leute, denen ich das zutraue, das zu machen, von denen ich das überhaupt sehen will, weißt du? Wo ich, nee, anders, sehen will, ist auch wieder die falsche Formulierung, wo ich denen ich verzeihen kann, dass ich das zu sehen bekomme.
Ja, also gib mir jederzeit, keine Ahnung, ein Kevin Owens, der sowas macht.
Ja.
So oder so, ne? Es gibt schon diese Leute auch überall, aber du musst ja auch bereit sein, diesen Scheiß zu machen. Und da stehen dann wieder irgendwelche wirtschaftlichen übergeordneten Motive hinter und so, ne? Es gibt einen Grund, warum Kevin Owens nicht so agiert wie keine Ahnung, Adam Page, ja. So, ne?
Ja.
Da geht das halt bei AW, ne? Ist ja immer noch diese Spielwiese eines irren Milliardärs, so. Es ist einfach nach wie vor so, dass der halt einfach wirklich da seine kranken Gelüste ausleben kann. Und dann eben die Leute dafür hat, die auch Bock dazu haben, so. Mhm. Ja, das ist spannend und es geht auch weiter, es ist anschlussfähig. Also so ein Jon Moxley interessiert mich über die Wochen hinaus immer wieder neu dann so jetzt gerade.
Voll.
So, ne, das fing bei All Out jetzt halt an mit seinem Anschlag, wie du eben richtig gesagt hast. Dann gibt's Promos und sowas. Also der hat schon, das ist schon wirklich interessant. Und Anschlussfähigkeit fehlte mir bei AEW in den letzten Jahren ganz oft. Mhm. So, ne, da waren abgeschlossene Shows für mich immer und so. Da fehlte etwas. Und jetzt macht man das in Form von Charakteren und das ist was Cooles. Das mag ich sehr. Das ist genau mein Weg und das hält mich an der Stange tatsächlich, weswegen ich dann auch Wochenshows gucke.
Ja, wir hatten es ja vor allem auch in der inzwischen was fünfjährigen Geschichte, glaube ich, von AEW häufiger schon, dass wir gesagt haben, ey Mann, das ist einfach ein zu komplexes Geflecht von beliebig wirkenden Beziehungen so und Match-Ansetzungen, mal diesmal das, so ohne irgendwie Kontinuität dazwischen. Das sortieren sie inzwischen schon besser. Manchmal wird es ein bisschen eindimensional im Sinne von, es schleppt sich halt sehr lang und wiederholt sich auf eine gewisse Art, aber halt auch nicht, weil es passiert dann noch Entwicklung. So. Mhm. Sie haben dann einen ganz eigenen, anderen Weg gefunden, während witzigerweise WWE das mit den Beziehungen und den komplexen Geflechten für sich übernommen und halt, also perfektioniert hat.
So. Jo, kann man
ein
sagen.
Stück weit das, was wir bei AEW kritisiert haben, dass sie es nicht so gut versucht haben, macht WWE richtig gut. Mhm. So, und AEW macht eher diesen, naja, halt so einen anderen Weg von Charaktere zeichnen. Und zwar mit richtig groben, fetten, hässlichen Linien. Mhm. So, aber so richtig reingeritzt ins Papier.
Ja.
Aber das ist schon auch geil. Das ist schon, da wird viel gekritzelt so, aber da bleibt was auf dem Papier so.
Schönes Bild.
Und das ist schon ganz schön. Das ist schon ganz schön, weil mal kurz den Übergang zu Moxley ausnutzend. Der macht halt sowas. Ich sag's nochmal, einen Anschlag. Und dann beginnt er halt die nächste Dynamite mit einer Erklärung darauf und man denkt sich so, bist halt schon auch irgendwie einer von den Guten, glaube ich, aber bist auch einfach ein wahnsinniger Wichser, Alter.
Ja.
Aber ich verstehe schon, wo du herkommst, aber mit den Mitteln, was ist dein ich mag das halt, wie man auf der einen Seite, ey, Jon Moxley ist der einzige Tweener im Wrestling.
Ich weiß nicht, ob er der Einzige ist, aber er ist der prägnanteste für mich auch seit Jahren, ja.
Ja. Ich glaube wirklich, er ist der einzige legitime Tweener im Wrestling, der dich wirklich damit zurücklässt, dass du nie weißt, was er gerade ist. Weil auf der einen Seite checkst du, wo er herkommt, auf der anderen Seite ist er drüber und es ist immer, und du weißt bei jedem seiner Auftritte nie, was von beiden du bekommst. So.
Ja.
Das ist schon ganz geil. Und übrigens, und das jetzt noch mal kurz der Rückweg zu Swerve und Page, das hatte auch dieses Match. Es gab einfach legit und zu Recht für beide Chance. Mhm. So, weil beide als Charaktere, als das, was sie performt haben und eben als wahnsinnige Metzger, halt einfach krasse Sachen gemacht haben, die so etwas Ähnliches wie Applaus verdient haben an der Stelle.
Ja, ja, ja. So ein orkisches Grunzen, ja.
Genau, und das ist ein spannendes Spiel, ehrlich gesagt.
Ist es definitiv, ja. Und dadurch, dass es halt eben so ein großer Kontrast ist zu anderen Wrestling-Produkten, ist es ja auch irgendwie geil, dass man das haben kann, wenn man Bock hat, so kann man halt einschalten und den Scheiß gucken, so, ne?
Ja.
Gerade jetzt, Mann, ich meine, der Herbst ist da, der Winter kommt, gib mir halt kranke Sickos, so. So, ja. Moxley, einzige Tweener, ja. Also ich habe gerade mal parallel noch so nachgedacht, so, ja, mir fällt niemand ein, der das ansatzweise so lebt seit Jahren. Das ist ja schon, seit er eigentlich weg ist von WWE, ist das einfach so einer. Also er hatte immer so Face-Phasen natürlich als Champ und so am Anfang. Ja. Bei AEW war er schon Face, aber er strahlt einfach dieses Tweener-Ding so krass aus, irgendwie immer. Manchmal ist er halt mal klarer irgendwo, aber im Grunde auch in den anderen Promotions, der ist ja auch dann viel in Japan gewesen und so, ne? Der kann irgendwie alles gehen und er bleibt aber immer irgendwie Jon Moxley.
Das ist das Allerkrasseste, wie sehr Jon Moxley einfach am Ende Jon Moxley ist. Dass immer dieser Typ von unten mit so einem gewissen ehrlichen Motiven, so, der eine gewisse ein gewisses Ethos halt einfach prägt. Mhm. Und dafür sind die Mittel mal solche und mal solche. Und er sagte ja auch selber so, ey Brian, Mann, wir haben es auf die Art versucht. Deine Diplomatie hat nicht funktioniert. Mhm. Ich mache das jetzt halt wieder auf die gewalttätige Art.
Ja.
Und es ist witzig, dass er Brian für besonders diplomatisch hält. Also dann in seiner Hochphase beim BCC hat Brian Danielson ja durchaus brutal Leute einfach in den Boden getreten, so, ne?
Ja, kicking heads in, immer.
Aber dennoch, also es ist schon.
Aber es ist ja, ja, es ist gut, da geht's dann noch so um Dimensionen innerhalb dieser, ja, dieser Gruppierung, so, ne? Also da ist Danielson und Judah sind wahrscheinlich dann einfach noch die nettesten irgendwo.
Ja.
So, ich meine, du hast da jetzt Pack drin. Pack ist wirklich einer der kranksten Bastarde, die es gibt, so, ne? Ja. Gucken die mal an. Ja. So, Castagnoli, ne? Ist halt einfach so ein, ich sehe den immer so als so ein Bodyguard-Typ, so ein Mitläufer halt, aber kann aber auch schon durchaus dieses Böse irgendwie mitgehen. Ja. Weiß ich nicht. Und Moxley ist halt wirklich einfach ein krankes Schwein, so natürlich. Klar, ja, was der auch gemacht hat, wo der herkommt. Das ist ja historisch belegt, dass er ein krankes Schwein ist mit seinen Deathmatches damals.
Ja.
Seine Beziehung zu Nick Gage und so,
ja,
GCW-Shit und sowas. Moxley ist einfach real, so, mhm, ne? Und ich glaube, weil Moxley so real und legit ist, funktioniert er so gut als dieser Tweener und dieser Charakter, der er halt ist. Noch dazu hat er halt eine wahnsinnig glaubwürdige Art, Promos zu halten, so. Das überzeugt mich halt eigentlich immer, was er sagt. Ich finde ihn selten langweilig. Der hat immer irgendwie eine geile Kante da drin, wenn er was sagt. Er ist jetzt auch super jacked. Jo. Also ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber der hat schon richtig draufgepackt.
Der hat schon richtig Bock, ein sehr enges T-Shirt zu tragen.
Ja, was halt, by the way, Brian Danielson-Merch ist. Weißes Blanco-T-Shirt.
Ja, was aber auch Claudio Castagnoli trug. Ich finde, ja, das bemerkenswert, dass sie das genau jetzt auspacken.
Ja.
Auch so symbolisch, weißt du? Die weiße Weste und sowas.
Ja.
Finde ich eigentlich ganz ganz cute. Plus, ne, Blut sieht darauf natürlich sehr gut aus.
Ja, voll. Ich habe das aber wirklich in Bezug auf Danielson
auch
wirklich gesehen. So,
ja, ja,
ja, ja.
Alles Teil davon. Ist super, super gut.
Ja, also genau. Und dann haben sie jetzt Krieg gewählt, weil die Diplomatie zu Ende ist. Das ist übrigens ziemlich nah dran an einem Hitler-Zitat. das ist kein Scheiß.
Ey, da, auch guter Podcast-Titel. AW nach All Out. Ziemlich nah dran an einem Hitler-Zitat.
Aber schon zwei, aus denen wir wählen müssen. Ja. Ja.
Ja.
Und dann ist er quasi halt irgendwie noch bei Dynamite letzte Woche irgendwie noch in so einem kleinen, ich möchte nicht sagen Militärfahrzeug, aber ja, auf so ein Pickup oder, ja, so gestiegen irgendwie und jetzt fahren sie da los und machen Krieg.
Ja, und ich glaube, nach amerikanischen Gesichtspunkten und Bewertungsmaßstäben ist das ein, weiß ich nicht, Kleinwagen oder so, mit untere Mittelklasse. Weiß ich nicht genau.
Ja, es ist Sven Monoman, ist das auch negativ aufgefallen, weil so erst es zu klein war. Da müssen sie mal nach American Made gehen und ja, sich da die Autos holen.
Aber das Autobudget ist in der Episode für den Bentley mit der Kleingeldfüllung draufgegangen.
Welcher Bentley?
Dings. Chris Jericho ist mit einem Bentley Convertible vorgefahren, in den dann im Auftrag von Orange Cassidy Briscoe und wer ist der andere Conglomerate-Dude noch? Kyle O'Reilly, dann eine Schaufelladung Kleingeld, also 7.000 Dollar in kleinen Münzen reingefüllt haben.
Ach das, okay. Ja, okay, das habe ich noch so halb gesehen, ich skippe Jericho-Momente.
Ja, zu Recht.
Ja.
Aber es war trotzdem, also in dieser...
Ja,
in dieser dämlichen Beliebigkeit war das schon irgendwie witzig.
Cassidy hat doch sogar noch so einen Schein klein gemacht dann.
Ja, ja, genau, hat er noch gewechselt.
Einen Dollar noch klein gemacht. Ja.
Ja. weißt du, was meine Lieblingseigenschaft an John Moxley ist?
Ich habe eine Ahnung, aber sag.
Die faszinierende Fähigkeit, in seinen Promos extrem dringlich zu wirken,
ja,
und trotzdem kryptisch zu bleiben. Er sagt nie eindeutig, was er will und was Phase ist.
Mhm.
Er deutet immer nur an und sagt, er hat keine Zeit zu erklären. Das hat er jetzt sehr eindeutig gemacht, aber das, mhm, ist so ein Ding von ihm halt. Man hat immer eine Ahnung, was er will, aber man weiß es nie. Und das ist die komplette,
stimmt,
Magie von John Moxley. Du weißt nicht, was du von ihm bekommst, weil er es dir nie so richtig sagt.
Mhm.
Du ahnst und du fühlst auch so, dass irgendwie einer von den Guten, und dann macht er oder sagt irgendetwas, das ist dann wieder nicht so cool, mhm, aber es passt halt immer noch dazu, weil er sich nie so richtig eindeutig positioniert hat. Das ist so eine hohe Kunst, das zu schaffen.
Stimmt.
Großer Respekt dafür, dass das nicht wie beliebige Plattitüden wirkt, sondern immer dringend wichtig, nicht langweilig, packend, logisch auch.
Ja.
So, und trotzdem vage. Es ist faszinierend. Ja. Rhetorisch unfassbar, der Typ.
Ist total wichtig auch, ne, damit du da halt als Zuschauerin noch irgendwie Interpretationsspielraum hast und deinen eigenen Scheiß da reinlegst noch so.
Ja, ja, alles, was er nicht sagt, macht ja seine Faszination aus.
Ja. So. Am nächsten dran kommt da wahrscheinlich noch Samoa Joe, was so zumindest Dringlichkeit angeht, aber der hat halt andere Themen, die sind gar nicht so tief oft gewesen. Moxley hat ja, geht ja dann auch einfach in Tiefen rein, weswegen du überhaupt solche Wagenräume öffnen kannst, so, ne?
Und Roman Reigns in der Hochphase der Bloodline-Saga. Da ging super viel über eben nicht Gesagte, sondern im Kontext von gesagten Dingen gedachte Dinge.
Ja, stimmt, stimmt. Und auch mit einer, und beide, Moxley und Reigns, können ja beide auch so eine ruhige Dringlichkeit, ne, die ja viel intensiver und lauter auf mich zumindest wirkt.
Voll.
So, ne, also genau, wenn Reigns immer damals, wenn der geschrien hat, dann war halt aber sonst was passiert. So, ja. Und dann muss schon was kulminiert sein.
Ja.
So, das ist dann was super Besonderes gewesen. Und Moxley ist auch nicht so der Typ, der rumschreit.
Nee.
Eigentlich, ne? Ja. Der hat halt so eine.
Er macht halt eher diese.
Ja.
Als dass er schreit. Ja.
Ja. Das ist immer der Unterschied zwischen so Billow Heels und so, die schreien ganz oft einfach dumm.
Ja.
Soll das?
Christian Cage, richtiger Klassiker, der redet immer laut. Der hat, der hat nur eine Lautstärke und die ist halt laut.
MJF auch.
Stimmt.
Der redet auch immer so laut.
MJF brüllt, ja, stimmt. Ja, ist richtig. Beide, ja, ja. MJF, richtig krasse Christian Cage Schule, was das angeht.
Das soll aber auch nerven, ne? Also wenn man einen Raum hast, der einfach laut redet, was soll denn das?
Ja, ja, natürlich. Ja. Das gehört definitiv zum...
Du hast ein Mikrofon, du kannst auch leise reden, so. Ja. Du Fonk.
Ja.
Scheiß dreckiger Wichser, echt. Was soll das? Cage, Alter. Ja. Ja.
The reigning, defending, next AW World Champion. Das Defending da drin ist so lustig.
Defending,
das ist so,
ja.
Es ist so einfach und so dumm, aber Christian Cage hat einfach alle paar Wochen eine neue dumme Idee. Ey, Christian Cage ist einfach Chris Jericho in gut. Alle paar Wochen eine neue dämliche Idee, aber Christian Cage hat alle Lustigen davon und Chris Jericho alle Unlustigen.
Ja.
Ist einfach so.
Das stimmt, wirklich. Das ist ja auch lustig.
Beide so Dad-Jokes als Wrestler, aber der eine halt in gut und der andere nicht so gut.
Cage, das habe ich jetzt auch bei All Out dann erst gecheckt, dass Cage ja mit seinem Casino Battle Royale Sieg, dass der halt wie so ein Money in the Bank Contract hat, so von der Art, und er kann immer eincashen.
Ja.
Blackpool Combat Club, ich denke mal, die nennen sich bald um, hat sich ja noch schützend vor Danielson gestellt dann so, was ganz schön war, um den Turn halt dann wirklich auch nochmal kontrastreicher zu gestalten.
Ja.
Gutes Motiv, schön gemacht.
Ja.
Dümmste an dem Ding, an dem ganzen Turn und so war natürlich, wie immer, Wheeler Yuta. Der halt, ja, ich kann es nicht anders sagen, der halt sich mit Pack umarmt hat.
Whiny Wheeler.
Whining Weenie. Ja. Wirklich, ne, hat sich, stand da irgendwie und hat dramatisch zu Danielson gegriffen. Ja. Weißt du, Wrestler können sich schon mit gewissen Techniken befreien, wenn sie festgehalten werden. Wenn es Wheeler Yuta richtig wichtig wäre, sich aus den Seilen zu befreien, von einem Mann festgehalten zu werden, dann könnte er das eigentlich.
Ja, das ist, also genau, er könnte zumindest versuchen. Also ich weiß nicht, wie emotional zerfickt er sein muss, damit er nicht mal mehr schafft, irgendwie alles, was er sonst immer macht und wofür sie ihn versuchen zu stilisieren und herauszustellen, ne, nämlich als einfach technisch herausragenden Wrestler, so, plötzlich anzuwenden. Aber naja, egal. also generell, einmal ganz kurz ehrlich gesagt, also so schön, schön ist ein echt beschissenes Wort dafür, aber so irgendwie, weiß ich nicht, hinnehmbar, was auch immer, dieses Lights-Out-Match gewirkt und funktioniert hat, also auch damit, wie die Entrances schon waren, so, ja, es hat von vornherein so eine gedrückte Stimmung und es war auch irgendwie, Tony Khan hat das ja auch einfach angesetzt, das muss man ja auch sagen, ne, dummer Chef einfach, richtiger Arschloch-Chef, der ist so, ey Mann, diese beiden Jungs von meinen Angestellten, die hassen sich richtig doll, naja gut, wenn die sich richtig doll hassen, dann mache ich aus ihrem Cage-Match jetzt auch einfach ein Match, für das ich gar keine Haftung übernehme. Ja. Wir haben ja zum Glück Krankenversicherung für alle Wrestler eingeführt. Ja. So, und sagt dann einfach so, ey, ich mach das, aber ich habe damit nichts zu tun, so ist euer Privatvergnügen.
Ja.
Okay, Verantwortung übernehmen sieht anders aus, aber macht er nichts. Der Kontrast, ne? Und da habe ich wieder so ein Problem. Der Kontrast zwischen Adam Page und Swerve Strickland, die zu einem Match rauskommen, das von AEW sanktioniert ist als unsanctioned, also scheiß drauf, was ihr macht, ihr macht das schon, werden von jeweils 4 Bodyguards begleitet zum Ring. Mhm. Obwohl völlig klar ist, was gleich passiert. Die werden eingesperrt, so. Die haben ja keinen, das sind ja keine Pitbulls irgendwie auf Fleischentzug, die gleich ins Publikum springen und jemanden zerfleischen. So, ist schon relativ klar, die wollen einander wehtun. Mhm. So, und das ist abgesprochen und beide sind cool damit, ja. Da kommen jeweils 4 Securities raus. Und während John Moxley minutenlang mit einer Plastiktüte deinen aktuellen Champion Bryan Danielson versucht umzubringen, kommt kein einziger Security raus. Ja. Das kannst du mir auch nicht mehr erklären über, ja, alle wissen, BCC ist so gefährlich. Dicker, das ist eine fucking Wrestling-Show, in der du versuchst zu inszenieren, dass gerade jemand jemanden umbringen will. Bitte, bezahl doch einen Wichser in Polizeiuniform, der da rauskommt und jemanden festnehmen will und der kriegt dann halt einen Clothesline oder sowas. Aber, weißt du, das ist so der eine Punkt, wo ich so bin, oh, ihr wollt es gerade richtig hart machen, dann denkt es doch bitte, bitte noch diese 2 Meter zu Ende. Dann glaube ich's auch und dann bin ich zufrieden. Und so fand ich's irgendwie albern mit diesem Aufeinanderfolgen von so, ach so, alle Securities waren schon neben Swerve und Page abgestellt. Ja. Wir hatten keine mehr, so, ne? Also du sitzt da so im Publikum, weißt du, wenn du K-Fape verkaufen willst, musst du eigentlich Polizei rufen.
Natürlich.
Da bringt gerade im Ring jemand
einen um. Ja, besten Fall hilfst du, springst über die Barrikade und hilfst, da stimmt der Radwehr erdrosselt.
Genau. Also, weißt du, keine Ahnung, bei NXT kracht Andrew Chase durch den Tisch und da kommt erstmal Sanitäter raus, so, weißt du, Bryan Danielson, da wartet der Sanitäter erstmal einen Moment, bis er Dings nicht mehr angegriffen wird, damit er ihm beatmen kann, anstatt ihm vorher zu helfen.
Vor allem, du könntest es ja richtig geil sogar erzählen, weil als Moxley Danielson töten wollte, waren da ja noch andere Leute. Du kannst ja Castagnoli einfach da unten hinstellen, zur Entrance Ramp. Da kommen dann 8 Securities rein und der macht halt 8 European Uppercuts.
Genau.
Fertig. Dann hast du eine geile Geschichte so. Das sieht cool aus. Noch ein bisschen mehr Action auch. Und das musst du nicht mal auf Kamera zeigen. Das reicht, wenn du es im Augenwinkel irgendwo siehst, dass du einmal kurz ein oder zweimal zeigen, dass Castagnoli Securities abwehrt. Fertig. Die Company wollte ihren Champ retten.
Und, aber, ich muss ein Aber dazu schicken. Kann natürlich sein, dass sich nun noch ergeben wird, dass das genauso sein sollte. Aber dann auch das hätte man mir gerne erzählen können. Lass mich doch, wenn die EVPs, ne? Die Young Bucks keinen Bock haben auf Danielson als Champ, was sie durchaus schon mal suggeriert haben, dann zeigt doch wenigstens ein Segment, wo die halt sagen so, wir können leider keine Securities rausschicken, die sind alle schon bei Page und bei Swerve, sorry, da können wir leider nichts machen.
Auch schön, ja.
So, weißt du, also dann nutzt das doch wenigstens, geh doch damit um.
Ja.
So,
hast noch ein bisschen mehr Heat für die Bucks auch und so, geil, ja.
Aber so halt schwierig und das ist so diese eine Restangst, die ich habe, Aber ist okay, wirklich. Das hat mich in dem Moment ein bisschen vor den Kopf gestoßen, aber den Gedanken musste ich dann aktiv aussortieren einfach.
Ja,
ich glaube, ich hätte es auch nicht so doll gehabt, wären da nicht jeweils 4 Securities für Page und Swerve gewesen. So.
Ja.
Das hat mich ein bisschen dran erinnert, dass die halt einfach davor nicht da waren.
Ja. Jetzt haben wir so lange über diese beiden Fäden gesprochen. So. Übrigens, eine kleine Randnotiz noch, Marina Shafir ist jetzt auch an Moxleys Seite.
Das ist korrekt.
Dafür.
Marina Shafir jetzt der weibliche Hook. Es ist einfach darum, hart auszusehen und möglichst wenig Riskantes zu machen. Also nicht reden, eigentlich nur tougher Gesichtsausdruck und möglichst wenig Moves.
Du, in deiner Wahrnehmung sieht Hook hart aus, ja?
Nee, aber er sollte hart aussehen, seinerzeit.
Er soll hart gucken, ja. Aber ey, ist
Hook
der weicheste.
Jetzt, Alter, dieses, also in der aktuellen Dynamite, das Hook-Segment ist wieder so schlimm. Warum macht er seinen Mund so komisch, wenn er redet? Warum versucht er so hart zu wirken? Es ist, oh Gott, Hook, ey.
Ich guck ihn nicht an, ich weiß nicht, also ich.
Ja, das ist eine super gute Idee.
Ich skippe Hook.
Das ist wirklich eine super gute Idee.
Es gibt schon wirklich ein paar Sachen, so, die ich einfach hart skippe, weil es einfach gar nicht klar geht, so bei AEW.
Hook ist echt schlimm. Ja. Ganz, ganz schlimmes Fremdschämen.
Hook ist schlimm.
Ja.
Ja.
Ja, aber ich finde, wir haben zu Recht über diese beiden Sachen geredet, weil das ist halt irgendwie auch, worüber die Wrestling-Welt reden soll nach diesem Event. Das muss man ja fairerweise sagen. Aber sag mal.
Scheiß auf die Wrestling-Welt, aber das ist einfach wirklich die beiden Sachen, die mich auch am meisten bewegt haben einfach
also danach. Ich meine das schon bewusst, die Wrestling-Welt soll darüber reden, heißt. AEW hat's erzählerisch darauf angelegt, dass das Bild ist, das hängen bleibt, so, ne?
Ja.
Der Champ wird erdrosselt und danach ficken sich 2 Dudes tot, so.
Ja.
Ey, das ist halt absurd, weißt du, da kommt dann zwischendurch einfach so ein fucking Swerve-Stump durch den Tisch, so, und es ist so, oh. erleichternde Poesie, ein wunderschöner Wrestling-Move,
ja,
mit mittlerer Härte.
Ja, 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 ja.
In anderen Matches sofortiger Pinfall-Sieg, in hier einer der leichter bekömmlichen.
Komplett,
ey. Das ist so witzig eigentlich. Naja.
Eine Sache, bevor du weitergehst, ja, jetzt. Wir haben noch nicht über das Finish dieses Matches gesprochen.
Das ist absolut wahr.
Unprotected Chairshot to the head. Also
mit,
wirklich.
Mit Kameraschnitt während des Chairshots.
Wichtig. Ja. Wichtig. Ja. Also einfach ein, es gab ja im Endeffekt dann Referee-Stoppage, so, weil,
ja,
Swerve K.O. oder tot war.
Ja.
So, soundtechnisch übrigens überragend gemacht, diese Produktion, dieses Chairshots, der hat geballert. So.
Ja, aber ja, hallo. Auch die Publikumsreaktion danach war krass.
Ja.
Sehr, sehr gut.
Also wie fandst du das Ende? Also warst du zufrieden mit diesem Ende?
Ich finde tatsächlich, so wie das verkauft war, für mich als TV-Produktion perfekt.
Mhm.
Also jetzt nur das Ende, ne? Dieser Unprotected Chairshot mit dem Schnitt auf dem Shot, dass ich nicht sehe, was passiert ist.
Mhm.
Nachdem, also weißt du, auch so dieses erzählerische Mittel, diesen Move nicht sauber zu zeigen, bei all der expliziten Gewalt, die du davor gesehen hast, inklusive Spritze ins Maul. Leute sind ja mitunter so, die Spritze im Maul hätte ich nicht gebraucht. Ich verstehe, wo ihr herkommt. Ich brauche auch nicht eine Spritze im Maul im Wrestling, ne?
Aber, durch die Backe. Ja.
Aber das ist halt der Punkt. All das, was du explizit gezeigt hast, inklusive Spritze im Maul, und dann zeigst du einen Chairshot gegen den Kopf, nicht so, sondern nur die Reaktion des Publikums darauf in superlaut und das Geräusch in superlaut, ist so ein geiles erzählerisches Mittel, um diesen Knockout krass zu machen. Ich finde das brillant.
Ja, ja, geht mir auch so. Geht mir auch so. Also finde ja auch, besser hätte man das jetzt nicht beenden können.
Ja, irgendwie. Weil was willst du noch krasseres zeigen? Also es ist ja jetzt nicht so, als würde Swerve mit einer Spritze im Maul plötzlich anfälliger für, weiß ich nicht, ein Buckshot sein oder so. Für einen Buckshot war ja kein Platz.
Das war lustig, als Paige das herausgefunden hat. Ja, ja, ja.
Nee, ich finde es schon sehr gut, das auf diese Art zu beenden und auch nicht mit irgendwie, also weil du kannst nicht den krassesten Move am Ende haben, das hattest du mit dem Erhängen mit der Kette bei dem Texas Deathmatch, das ist zu geil, so, sondern mit sowas super Stumpfen, wirklich das stumpfste Wrestling-Klischee von allem, einfach der Stuhlschlag gegen den Kopf, super geiles Ende für diese kreative Folterachterbahn, so.
Ja. Ja, ja.
Mag ich.
Toll.
Gleiche Frage würde ich dir aber gerne stellen über die Plastiktüte. Wie findest du das, dass AEW zeigt, wie Jon Moxley versucht, Bryan Danielson mit einer Plastiktüte zu ersticken?
Finde ich voll okay. Also, man zeigt so viel kranken Scheiß im Wrestling, ich weiß nicht. Plastiktüten tot ist halt schon auch fies. Aber auch echt dumm, ne? Also wer mal von einer Plastiktüte getötet wird, so, ne? Einfach vorne ein Loch reinmachen. Also meistens kann man die aufreißen. Mund auf und dann kannst du so ein Loch reinmachen. Also, ja. Ja, ist einfach ein hartes Motiv, so. Aber ich habe da jetzt kein großes gesellschaftliches Problem mit oder so. Weiß ich nicht. Kann natürlich sein, dass es in einigen Bundesstaaten ein Problem ist oder so. Ich weiß nicht. Die USA haben halt immer so Dinge. Fand ich okay. Ob du jetzt erwürgst irgendwie mit einem Kabel oder so, oder ob du jetzt eine Plastiktüte nimmst.
Ja.
Findest du problematisch?
Ich ring da so mit mir, um ehrlich zu sein. Auf der einen, ich habe da gar keine so richtig endgültige, eindeutige Haltung zu. Ich denk mir, also du hast ja, keine Ahnung, vor einer halben Stunde oder sowas hast du ja richtigerweise gesagt, das ist eh nichts für Kinder. Also wenn da noch Kinder zu gucken, so, also dann ist Hopfen und Malz verloren. So.
Ja, bei den Eltern.
Deswegen, das ist gar nicht so mein Ding. Ich bin eher so bei, wenn man sowas hat wie die Legende des Tiger Drivers, so, weißt du, wo man halt so jetzt mir wochenlang erzählen wollte, dass dieser Move so karrieregefährdend ist, dann ist das immer noch eine Erzählung über einen Wrestling-Move, den kann halt einfach kein Mensch irgendwie einfach so mal ausführen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Das ist irgendwie immer noch eine Wrestling-Aktion, so. Oder halt auch ein Chairshot gegen den Kopf ist für mich irgendwie eine so doll im Wrestling gelernte Aktion. Ist ja auch ein Stahlstuhl, niemand hat Stahlstühle zu Hause.
Die stand noch mal hier bei mir im Treppenhaus, weißt du? Da stand noch mal einfach zwei random rum für ein paar Tage.
Ja. So, also irgendwie, das ist auch als Motiv gelernt. Ich denke mir aber irgendwie so, und es ist auch kein Mordinstrument, aber die Plastiktüte über dem Kopf und ersticken und das Zusehen beim Erstickungstod, das ist schon ein sehr klassisches Mordmotiv im Sinne von, das ist nicht im Wrestling beheimatet, das hat mit dem Kampfgeschehen nichts zu tun, das ist keine, das ist etwas, das musst du ja mit Heimtücke machen. Du kannst jemanden einfach so erwürgen mit etwas, das da ist, das geht casually, ja.
Dein aber, Arm oder Hand auch, ja.
Genau, aber das geht, auch mit einem Kabel oder sowas. Das ist halt vielleicht da und man macht sowas im Affekt und es gibt einen Totschlag, ja, mit durch Erwürgen. Das sehe ich schon noch. Aber Tod mit Plastiktüte und du kommst mit der Plastiktüte an, Digga, das ist einfach ein Mord. Das ist straight up ein Mordversuch, so. Ja. Da bin ich schon so. Das ist so weit weg von dem, was Wrestling mir eigentlich erzählt, nämlich die handgreifliche Auseinandersetzung von zwei Dudes oder zwei Frauen oder halt mehreren Leuten so wegen irgendeiner Scheiße, im Zweifelsfall im Titel oder halt anderen Gründen. Nee, das ist auch mehr als Straßenkampf. Das ist das ist echt nicht weit entfernt von, naja, die kommen halt mit einem Messer oder einer Wumme, so, weißt du?
Ja.
Der hat halt einfach ein Gerät dabei, mit dem will er den anderen umbringen. So, und dann kommt halt dazu, es ist ein einfacher Haushaltsgegenstand im Sinne von, das ist so easy reproduzierbar.
Kann den 14-Jähriger, der das sieht, nachmachen.
Ja, ich finde das schon doll auf eine Art. So, ich finde das wirklich schon doll und grenzüberschreitend.
Ja, legitim, ja.
Aber ich weiß nicht, ob ich deswegen finde, dass man das nicht zeigen kann. Weißt du, was ich meine?
Ich setze da immer, also ich habe da immer so einen Maßstab. Ich sehe Wrestling dann tatsächlich trotz Kayfabe, was heißt trotz Kayfabe? Ich sehe Wrestling dann halt wirklich wie einen Film, wie eine Serie, wo solche Sachen halt auch ständig passieren. Da werden Leute gemessert, werden Leute erschossen, werden Leute erdrosselt.
Digga, wie und viele Leute irgendwo erschossen werden in Filmen, safe.
Klar. Genau, und das ist dann im Prinzip für mich nichts anderes. Ich verstehe aber, dass halt Wrestling was anderes suggeriert, dass Wrestling nochmal auf eine andere Art wie eine Serie oder so ganz bewusst eine Realität, eine Echtheit irgendwie über Immersion suggerieren möchte, so.
Ja.
Und wenn das dann irgendwie auch, nehmen wir mal 16-Jährige oder so sehen, kann das verwirrend sein.
Ja. Und es ist ja auch immer noch, also keine Ahnung, ne, dein Pistolero aus irgendeinem Film, so, naja, ist halt ein Dude mit einer Waffe und der ballert halt irgendwelche Gegner um, so.
Ja.
Ist halt irgendwie das Ding. Also, ob der jetzt Gangster ist oder Polizist, oder wo auch immer die Grenze verschwimmt.
Es gibt keine Grenzen zwischen Polizisten und Gangster.
Oder es Staatsgang.
Wer schützt die wahre Freiheit?
Oder keine Ahnung, oder ne, ob es ein Cowboy ist oder ob der Aliens wegballert, ist ja egal, aber es ist ein Typ, der ist erst einmal angesetzt als, naja, der hat halt eine Waffe und der geht so mit seinen Gegnern um. Und das ist genau der Punkt. Diese Tüte bricht halt mit den Erwartungen, mit einem Tabu irgendwie, was es da gibt in dem Moment. Und bringt halt, wie gesagt, neben dieser Ebene von, ey, wir können uns echt schon doll verletzen, wenn wir wollen, mit irgendwelchen fancy Moves, bei denen wir uns gegenseitig irgendwie auf den Rücken tragen und dann auf den Kopf fallen lassen, auf so ein wirklich archaisches, stumpfes Mittel von, ich bringe eine Plastiktüte mit und stülp sie dir über den Kopf, du Wichser.
Ja.
Und damit du stirbst.
Ja.
Das ist schon ein Tabubruch, aber wie gesagt, ich bin da bei dir und ich sehe das auch voll als Inszenierung und ich glaube, es wirkt genau deswegen, weil es so easy nachmachbar ist und so out of line wirkt, obwohl es ja viel simpler ist als der fancy Wrestling Move, mit dem du jemanden auf den Kopf fallen lässt. So.
Ich finde out of line und auch so Grenzüberschreitung und sowas, weil weit weg vom eigentlichen Wrestling-Geschehen, finde ich auch, ist diese Spritze. Mhm. Eine Spritze hat da eigentlich nichts zu suchen. Es hat noch nicht mal ansatzweise irgendwie eine Verbindung zu diesem Hangman Adam Page. Der ist ja kein Arzt oder so. Wenn Britt Baker jetzt eine Spritze dabei hat, okay, cool, verstehe ich.
Ja.
So, ne, da macht man dieses Ärztin-Ding. Aber dass jetzt Page eine Spritze holt und die dann komischerweise in die Wange von Swerve macht, das ist auch ein total weirdes Motiv. Einfach, das ist echt komisch. Also dann vielleicht tatsächlich mit einer Klinge arbeiten oder so oder irgendwas so, weil ein Cowboy hat halt einfach immer ein Messer im Stiefel, also ein guter Cowboy. Ja, also dann warum auch eine Spritze so?
Ja, voll. Also super random, aber ne, wie ich vorhin schon sagte, aus dem Kontext von, du zeigst halt den Killshot mit dem Stuhl nicht, zeigst davor aber super explizite Gewalt mit dieser Spritze, finde ich das irgendwie schon nachvollziehbar, so random wie es eigentlich ist. So, die hat halt trotzdem eine erzählerische Rolle gehabt. Nämlich genau diese. So, man sieht sehr deutlich, was sie macht, und diese Gewalt ist echt, selbst wenn wir euch gleich etwas nicht zeigen mit einem reparierten Stuhl. So, finde ich irgendwie smart. So, aber klar, also von der Ebene einmal weggenommen, ist diese Spritze ultra beliebig.
Ja, vor allem, es wird ja nicht mal was mit gespritzt.
Genau, die
also
ist ja nicht mal
zum
gefährlich.
Glück auch irgendwo, also ich möchte auch nicht, dass da jemand irgendwie Gift gespritzt bekommt im Fernsehen, aber es ist ja nicht mal irgendwie eine Waffe oder so, das ist ja einfach ein Stich mit der Spritze, what?
Aber ich finde es wichtig, weil es ist Adam Page und es macht gar keinen Sinn und es ist ein weiteres Erzählpuzzlestückchen in Adam Page ist fernab von jedweder Vernunft und ob es nützlich ist oder nicht, das ist ihm doch egal, ob der Swerve nach so einem Stich in die Wange benommener ist als vorher. Der will ihm einfach nur in die Wange stechen, um ihm in die Wange zu stechen. Ey, mach dir halt ein Loch ins Maul. Weißt du? Wenn du mir Fotos ins Gesicht tackern kannst, dann mach ich dir halt ein Loch ins Maul. Na und, was willst du machen so? Ich nehme dir auch vorher deine Goldzähne ab übrigens so. Und danach hau ich dich erst K.O. Aber erstmal wollte ich dir gerne ein Loch ins Maul machen. Ich finde es so wahllos, das passt schon zu dem, was Page gerade ist. So. Ja. Es hat gar keinen Sinn, außer der Lust daran, ihm weh zu tun. Ja. Also weil es tut ihm ja nur weh. Es ist für ihn nicht großartig problematisch. Es wäre eine sterile Spritze, so, die war noch verdingst.
Ja.
So, es ist nicht gefährlich für ihn. Es ist wirklich die reine Lust daran, seinen Körper halt einfach zu misshandeln. So.
Bei Swerve und dieser Staple Gun und so, da war ja noch tatsächlich Sinn hinter. So, ne? Er hat ja wirklich einfach geilerweise Page einfach Fotos seiner Verwandten dann irgendwie ins Gesicht getackert. Das scheint eine geile Idee.
Ja, voll. Ich fand das erzählerisch überkrass.
Mega geil.
Also Swerve, wie er lacht über die Staple Gun, die auch direkt am Anfang des Matches kam, die dann nimmt, um ihm halt auch, ich glaube, ein Foto war da nicht sogar eins bei von Page, wie er auf diesem Sofa vor dem brennenden Haus sitzt.
Kann sein.
Unter anderem.
Das hat er
oder hat er das
Hose
nur
gehabt.
Auf seiner Klamotte gehabt? Ja. Weiß ich nicht. Aber eben auf jeden Fall Fotos von halt dem Leid sozusagen.
Ich glaube, es war seine Familie. Swerves Familie war das, glaube ich.
Ins Gesicht zu tackern, das ist schon einfach geil. Also wirklich, ja.
Ja.
Aber das zeigt halt auch einfach den gewissen charakterlichen Unterschied dann, ne? Mhm. Swerve macht diese Dinge mit Bedeutung, mit Emotion und Page ist weg davon. Der ist nur noch wahnsinnig. Mhm. Es hat keinen Sinn mehr. Nichts. Auch, dass der danach ja noch nicht genug hat. So. Der kommt ja bei Dynamite wieder raus und sagt dann halt so, und wenn du wiederkommst, dann hau ich dich wieder um. Und irgendwer, der mir im Weg stand, dabei dich umzuhauen, den hau ich um.
Ja.
Ich hab nichts anderes vor. Ich hau euch, was wollt ihr machen?
Das Problematischste auch so, rein charakterlich, war jetzt auch irgendwo nach dem Match, als Page noch auf die Bühne gegangen ist, hat er sich nochmal umgedreht und hat so geguckt, so zurückgeguckt. Ich dachte kurz, er rennt wieder in den Ring und will noch weiter mehr machen. Aber im Endeffekt habe ich da, ich habe es mir mehrmals angeguckt, im Endeffekt habe ich da aber auch, glaube ich, sowas wie so eine Leere gesehen. So nach dem Motto, oh Gott, Page ist jetzt immer noch nicht befriedigt von dem, was er gerade getan hat. Das hat ihm gar nicht so viel gegeben, diese Rache.
Ja.
So, und das ist halt wirklich schockierend.
Ja.
Weil das zeigt das wirklich, dass der Typ halt komplett durch ist. So. Ja. Der ist am Ende.
Aber das war voll wichtig, finde ich, für dieses bedrückende Ende.
Mhm.
Dass es gar kein Hehl daraus gemacht hat, dass es nicht mal vorbei ist jetzt. Ist
ekelhaft, ja.
Es ist wirklich
beunruhigend.
Assi.
Ja. Ja. Ja, und dann gab's bei All Out aber gleichzeitig noch irgendwie auch so Dinge wie Pack gegen Will Ospreay.
Digga.
So, So, ne?
Irgendwie jetzt mal,
das haben wir ja bei unserer All-In-Review haben wir ja noch einfach festgestellt, dass es irgendwie das erste Match war oder so, was dann irgendwie da drauf kam auf die Card. Völlig random. Mein Gott, was war das für ein Wrestling-Match?
Bruder.
Was tun die da? Warum geht das?
Seit Will Ospreay diese Inkarnation von Will Ospreay ist, ne? Will Ospreay mit dieser Masse.
Hm.
Ich glaube, er und Pac sind schon... Ich müsste mich anstrengen, um mir wirklich ernsthaft die Frage zu beantworten, ob es eine krassere Kombination gibt für zwei Dudes, die mit wirklich krasser körperlicher Kraft, technischer Finesse und eben diesem Highflyer und Tempo-Ding so ausgestattet sind wie diese beiden. So, ich glaube, es gibt keine andere Paarung auf diesem Level, um ehrlich zu sein, die man da jetzt rausgreifen könnte.
Nicht auf dem Level, weil da so viel noch abgedeckt wird. Da wird ja auch noch der ganze charakterliche Shit gleichzeitig noch verwurstet. Und eigentlich ist dafür gar keine Zeit.
Ja.
Aber es ist trotzdem da.
Ja, voll. Total. Also das war, boah, ja, ein unfassbares Wrestling-Match. Ja. Ich hasse diese Match-of-the-Year-Diskussion, da habe ich immer gar keinen Bock drauf. So. Hm. Aber ja, mei, also was willst du denn noch von einem Wrestling-Match? So.
Ja.
Heftig, einfach heftig. 10 Minuten mehr vielleicht. So.
Ja, und anderer Sieger, hätte ich gedacht. Also ich hab zwischenzeitlich, habe ich gesagt, nee, das muss Pack gewinnen, weil es gab diese Sequenzen. Es gab dieses Will Ospreay ist unbesiegbar Ding halt und das war mir ein bisschen zu viel Cena so, weil Pack hat halt wirklich eine richtig geile Geschichte erzählt im Ring so, dass er halt Ospreay halt irgendwie, ne, bewusst verletzen will so, auf den Nacken gegangen ist auch und so. Dann gab's halt diese eine Szene, wo es, was heißt eine Szene, es waren drei aneinander gereihte mit irgendwie einem German Suplex auf dem Apron oder so, dann noch irgendeine heftige Aktion, weiß nicht, ob es ein Piledriver war oder so auf dem Apron, dann Brutalizer hinten dran. Also da kamen irgendwie so viele Power Moves auf Nacken mit Apron Unterstützung und so weiter. Und da denke ich mir so, boah, wenn du das erzählst und zeigst, dann musst du eigentlich Benefit bei rauskommen, weil sonst kannst du Will Ospreay einfach niemals mehr besiegen, weil Pack hat alles gemacht, um das zu tun.
Ja.
So, das tat mir dann ein bisschen leid für Pack und auch so für mein Verständnis dessen, wie wertlos im Endeffekt geiler wrestlerischer Aufbau ist, um jemanden fertig zu machen.
Das stimmt, aber das ist generell, also das ist ein Grundproblem. Das ist halt wirklich ein Grundproblem von, was ist jetzt eigentlich ein Finish und was nicht.
Mhm.
So, ne? Also die
Infla- aber selbst gemacht ist, du musst es ja nicht so zeigen.
Ja, ja, natürlich. So, ne? Genau, klar, definitiv. Also so eine Finisher-Inflation, die haben wir ja in so Sinusbewegungen immer mal wieder. So.
Ja, in allen Promotions.
Genau, in allen Promotions. Da ist gar keine von frei zu sprechen in dem Fall. Und sicherlich ist die Inszenierung von Will Ospreay im Moment eine gefährliche. Mhm. So, die kann Cena-esque werden, aber er hat halt das Glück, dass er einfach scheiße gut ist, Alter. Was soll das denn? Und dass das Match halt einfach trotzdem natürlich fantastisch und spannend war. Und das ist ja der Punkt. Also, wenn es geschafft hat, dir zu verkaufen, dass, ey, also, es ist himmelschreiend unwahrscheinlich, dass AEW Will Ospreay nach All In direkt gegen Pac verlieren lässt.
Ja.
Let's be honest. Völliger Quatsch. Aber wenn das Match es geschafft hat, dir das zu verkaufen, dann herzlichen Glückwunsch an Pack und Ospreay.
Ja, so kann man es aussehen. Das
ist ja wieder was.
Stimmt,
so. Man kann die Mittel, die sie dafür verwendet haben, jetzt gutheißen oder nicht gutheißen, aber sie haben es geschafft, etwas zu machen, was das Match gar nicht hatte, nämlich Spannung da reinzubringen.
Und die hatte ich tatsächlich während des Matches sehr.
Ich auch, voll. Und zwar schnell. So.
Ja, stimmt, guter Punkt. Ja.
So, ey, Mann, und also was das für ein Feuerwerk war. Also, da, keine Ahnung. Es gab so relativ früh so ein Powerbomb-Attempt von Ospreay, den Pack halt einfach in einer absurden Geschwindigkeit in so ein Runner umgebaut
ich
hat.
Weiß,
so.
Ja.
Digga,
ja.
Das ist so ein geiler Konter.
Ja. Ja.
Und witzigerweise war das der Moment, wo das Publikum wach wurde. Die wussten bis dahin gar nicht, was für ein Glück sie haben, dass sie Ospreay gegen Tag sehen. Die sind irgendwie bei dem Tag-Team-Match davor eingeschlafen.
Ja.
So. Ja. Ist wirklich so. Die waren bei den Entrances, waren sie so, ja, Mann, Ospreay. Und dann fing das Match an und es war so, wo ist eigentlich das Publikum? Sind die alle Bier holen gegangen, so, weil die denken, das Match geht eine Dreiviertelstunde?
Ja.
Und ab dem Move waren sie aber am Start.
Geil,
dafür war das schon ganz cool. Und dass das, also, das sind auch so zwei Dudes, du kannst keine Top Ten machen, ohne die beiden Namen relativ weit oben zu nennen, so.
Ja.
Fantastisch.
Ja, das stimmt.
Ja.
Aber wo du gerade von Spannung geredet hast, das hat All Out tatsächlich an vielen Stellen geschafft, wo ich nicht gedacht hätte, dass das geht, nämlich vor allem auch beim fucking Title Match. Also, es gab Momente, da dachte ich, okay, wie, Jack Perry können die doch jetzt nicht hier gewinnen lassen, so, weil es war so knapp, weil die alles getan haben, um Bryan Danielson wirklich hart zu ficken, so, mit allen Mitteln quasi. Ey, da dachte ich wirklich, okay, krass. Also ich saß wirklich vorne auf der Stuhlkante, so, weil ich, wow, so, ist hier jetzt die Mega-Überraschung drin?
Ging mir genauso. Und ich hätte es denen zugetraut, im Endeffekt, so. Also, habe ich ja auch schon bei All In gesagt, ne? Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass Bryan Danielson seinem Karriereende viel näher ist, als man denken mag, und diese Abschiedstour super kurz wird. Einfach, weil er kann und weil er will, so.
Alles denkbar.
Alles total.
Oder vielleicht sogar muss. Vielleicht ist ja wirklich mal auch der Körper irgendwann im Arsch oder so.
Klar, Und ja, ich meine, und erzählerisch haben sie alles, also auch bei Jack Perry, dahin gebaut, dass man denen das sofort zutrauen kann, so das, ja, das mit ihm so durchzuziehen.
Dieses abgefuckte, ja, dann hole ich jetzt den Titel halt. Ja, genau. Leute, fickt euch, guck mal, ich hab's gemacht.
Ich finde das, also ich fand ja, das, find das legit wirklich gut, und dadurch war er der perfekte erste Gegner, witzigerweise, weil ja, er der unglaublichste und gleichzeitig glaubwürdigste ja, Mittelfinger an Sieger gewesen wäre, das den stimmt, man hätte ziehen können.
Das, wenn man Christian Cage genommen hätte, ey, nee, so, nee, genau, ne? Also, er jetzt nicht.
Das ist schon ein bisschen ja, geil. Also das ja, finde ich auch. Ja, nee, das hat sich auch durchgezogen, muss ich auch sagen. Bei so gut wie allen, bei allen Matches, die ich gesehen habe, auf die ich einen Fick gegeben habe, mhm, die mir nicht scheißegal waren, da war das tatsächlich so, dass es ja, geklappt hat mit der Spannung. In-Ring-Storytelling geht halt bei den guten Leuten da, ne?
Ja, und Jack Perry gehört tatsächlich dazu, ne?
Auf jeden Fall.
Also wirklich, ich habe ja, es war mir ganz wichtig, nach All-In auch nochmal einfach, nee, war das All-In? Ich glaube ja, das Coffin-Match.
Ja.
War das im Stadion, sind die irre?
Kommt
ja, mir irgendwie vor wie eine Arena, aber okay.
Oder war das davor?
Weiß ich nicht, aber wir haben drüber geredet.
Wir haben drüber geredet, ja, ja.
Es muss All-In gewesen sein.
Wir haben auch so ein bisschen Road to All-In besprochen, aber nee.
Es muss All-In gewesen sein.
Es muss All-In gewesen sein, ja, weil du hast auf der Road to All-In nicht so viele AEW gesehen.
Scheiße,
ja,
hab ich.
Dann muss es, ja.
Da habe ich ja schon gesagt, dass Perry einfach, dass ich diesen Charakter so mag, dass er so besonders ist und ich das wirklich glaube. Und was er da tut, so auch dieses Tough Guy machen, aber eigentlich ist er irgendwie kein Tough Guy, aber irgendwie dann auch schon wieder. Ja. Und dann ist er halt irgendwie auch spoiled und ich weiß, das ist alles so eine wirre Mischung mit ihm, dass ich da total drauf abgehe. Und jetzt haut der wirklich wrestlerisch auch noch so ein geiles Match mit Danielson raus, weil boah, das geht in so einem Event, wo du halt so Packing Osprey und so hast, total unter. Aber dieses Match Perry Danielson hat mich total umgehauen.
Ja.
Ey, allein wie der Mann diese Busaiko Knees zählt, ne?
Dicker.
Was ist los? Also ich habe selten jemanden dieses Knie von Danielson besser sellen sehen.
Ey, mehrmals. Also den ersten, den er genommen hat, wie weit kann man denn fliegen?
Das habe ich nicht verstanden, Move, warum der auf einmal da hinten lag.
Ohne Scheiß. Ja, ja. Also, aber da war auch die Kameraperspektive perfekt. Ne, der sah ja, so krass aus.
Ja.
Und dann bei dem nächsten hat er halt diesen relativ klassischen Flip-Sell gemacht, aber mhm, den macht er halt auch sehr, sehr krass.
Ja.
Aber also wirklich, Perry, ja, weiß ich nicht. Also die Überraschungsstory, finde ich, was so die Weiterentwicklung ja, angeht. Der hat sich so unfassbar gesteigert. So.
Voll.
Da merkt man mal, was für einen Unterschied es einfach macht, wenn Dinge einen Grund haben.
Ja.
So. Wenn er halt einfach nicht mehr nur irgendwie dieser Dschungeljunge ist, der einfach nur irgendwie beliebt ist, weil er spektakulär ist. Der ist ja jetzt nicht spektakulärer als vorher. Aber das hat halt alles Purpose.
Ja.
Das hat Charakter. Das hat halt eine Geschichte. So. Das, ja, das hat, also so dumm das klingt, das hat einen Sinn, warum der das ja, tut und warum der das so tut. Wahnsinn. Wahnsinn, wie wertvoll Jack Perry auf einmal ist. So.
Und es hilft auch, das sage ich immer wieder, es hilft auch, wenn Leute einfach mal ihren Kosmos verlassen und mal rauskommen aus dem Sumpf. So, ja, ne? Jack Perry war halt in Japan dann und hat bei New Japan halt was gemacht und diesen Scapegoat-Charakter dort etabliert und entwickelt.
Ja.
Das ist so wichtig, dass du mal rauskommst. So gerade wenn du ein junger Wrestler bist, so irgendwie. Ich wünschte mir auch so eine, keine Ahnung, so eine Jade Cargill oder so würde das mal machen. Einfach mal eine Exkursion. Geh mal 3 Monate nach Japan oder Mexiko oder mach irgendwas. Naja, nicht nach Mexiko, was weird da wrestlerisch. Geh halt irgendwo hin, komm zu hier. GFW. Weißt du?
Ja. Komm zu GFW und trainier mit Full Nixon.
Ja.
Full Nixon trainiert nicht.
Nur Loser trainieren.
Ist bei NXT aber ja auch gerade so ein Ding, ne? Immer wenn irgendjemand länger abwesend ist, also über diverse Leute sagen die gerade so, ja, der ist gerade in Japan.
So, stimmt,
auch bei
ja,
WWE ist das
ja,
gerade
ja, klar, so ein Patrick, ein Ding. Wie heißt der? Patrick Dempsey, ne?
Charlie Dempsey
und so ja, war jetzt auch bei Pro Wrestling Noah und so.
Das ist schon ein Ding gerade, die andere Schule quasi nochmal mitzunehmen und sich ja, ein Publikum vorzustellen, das halt gar keine Ahnung von dir hat, so, und ganz anders nochmal reagiert ja, und agiert. Finde ich aber ein schönes Mittel tatsächlich. Ich mag auch diese ganze NXT-NA-Nummer und so. Das ist schon alles spannend.
Ja.
Das ist schon alles spannend. Das ist ein Mehrwert, muss man schon sagen.
Du, apropos NXT, ey, ich glaube.
müssen wir wieder
dafür mal einen anderen Podcast
irgendwie. Es wird zum Meme. Es wird zum Meme.
Ja, aber das ist wirklich nicht geplant heute. Also wir wollten wirklich über NXT reden.
Ja, das stimmt.
Ja, weil es auch wirklich No Mercy, weil das auch ein tolles Event war.
Ja.
Wie ich finde. Alter, Oberfemi ist mein Mann. ja, aber das müssen wir dann vielleicht nochmal gesondert machen, oder? Müssen das ist jetzt irgendwie ein bisschen.
Müssen wir.
Machen wir hier einen AW-Schwitschnack raus.
Machen wir draus.
Ja.
Gut, wir haben bisher keine kombinierten Überschriften.
Ja.
Bevor wir Ospreay und Pac verlassen, was wir weitgehend schon haben, würde ich da gerne noch eine Sache sagen wollen. Excalibur, halt dein Maul. So, gut.
Wichtig.
Also, ich möchte einen wieder herausheben. Ich brauche immer so dieses einmal Kommentatoren-Bashen bei AEW.
Ja, gerne.
Da steht halt einfach Will Ospreay auf dem obersten Ringseil. Und Pack geht da so hin und man ist so, oh shit, was macht er jetzt? Dieser verrückt gewordene, Alter, krasse Nummer, ich bin super gespannt, Hype, Hype, Hype. Und dann sagt Excalibur einfach, was hat er gesagt? Avalanche Poison Runner perhaps? Denkt er sich einen Move aus, den er machen soll, so. Also, weißt du, dass die geringste Spannung, die du in dieser Situation erzeugen kannst, tust du, wenn du Klugscheißer irgendeinen scheiß Move-Namen rausholst, den du dir dann so wünschst, was er jetzt machen könnte, während er da so rumhängt, so. Also, weißt du, sei doch dann der Play-by-Play-Kommentator und sag halt so, ey Mann, und er hat seine Füße um seinen Kopf, was würde er jetzt machen? Also, ihm ist alles zuzutrauen. Es ist super gefährlich da oben. Ja. Bitte, mach doch sowas, steiger die Spannung und sag nicht so, Avalanche Poison Runner, der dann übrigens nicht kam, so dass man sich halt denkt, ja, schade eigentlich.
Gleichzeitig noch eine Enttäuschung reingebaut.
Ja, voll. Ja. Also,
ja. Ja, Mann. So, dann, Ende. Das ist das Ego-Problem bei AEW. Da haben zu viele Leute gerade in den in solchen Positionen irgendwie einfach zu viel Ego. Die können sich nicht zurücknehmen für das Produkt dann. Die sind dann wirklich einfach daran interessiert, sich selbst overzubringen. Und das ist dumm als Kommentator.
Voll. Das ist nicht dein Job.
Nee.
Das ist das Gegenteil von deinem Job.
Ja.
Shoutout an John Moxley, der genau das ja sagt. Also ich liebe ich ja auch. Den müssen wir jetzt auch nochmal machen. Also was hat John Moxley eigentlich gesagt über seine Mission? Er hat gesagt, mir gefällt das nicht, was AEW hier gerade macht. Viel zu viele Leute mit irgendwelchen Egos laufen hier rum und machen irgendwie ihr Ding so, ne? Und das gilt ja witzigerweise für alle, links und rechts gleichzeitig. Ja. Das gilt genauso. Also ich meine, er hat das gegen Bryan Danielson gerichtet, der halt einfach sich in seiner komischen, also der sich ein Stück weit für ihn von diesem BCC-Kodex wegbewegt hat, so, indem er halt einfach zu nett war und sich zu sehr darum gekümmert hat, dass er der Champ ist, den alle nochmal sehen wollen auf den letzten Metern seiner Karriere. Darum geht's ja nicht so. Wir machen hartes Wrestling, du Ficker.
Ja.
So. Aber das gilt natürlich genauso in Richtung von, keine Ahnung, Nicholas und Matthew Jackson und Okada und Jack Perry und so, die halt einfach machen, was sie wollen.
Ja.
Genauso wie Paige und Swerve halt irgendeine komische Fehde austragen und die Zeit der Leute konsumieren. So,
ja.
Das ist schon ganz geil, wie einfach so dieses so, hier laufen zu viele Leute mit dem Ego rum, für alles gelten kann, was gerade scheiße, aber auch was gerade geil an AEW ist, gilt ja auch für einen Will Ospreay. So.
Stimmt.
Und er sagt es einfach so, und es stimmt, so, ja, man checkt voll und egal welcher Seite du eher zugeneigt bist, es hat halt die ganze Zeit einen wahren Kern und du weißt halt auf dieser Basis nicht, wer das nächste Ziel von John Moxley ist. I love it.
Ja, das ist geil. Das ist ein richtiges geiles Spannungselement. Das ist eigentlich das, was House of Black so darstellen sollte. Auf, in einer gewissen Form, weißt du, was ich meine? Also dieses,
guter Punkt.
Dieses, du weißt halt nicht, die sind immer über allem und so, decken so Metaebenen ab, sind mit irgendwas nicht zufrieden und wirken.
Ja,
so, voll. Ne? Das macht Moxley jetzt halt mit dieser Art, ja.
Und ich, also eine große Stärke von AEW ist, dass sie es immer wieder mit der Zeit geschafft haben, Selbstreferenz gut zu machen. Also das, was man über sie sagen könnte, ganz am Anfang haben sie das sehr plakativ gemacht mit, wir hören den Fans zu und wir geben ihnen, was sie wollen. Inzwischen haben sie einen sehr geilen Umgang damit, finde ich, so Metadiskussionen mit aufzunehmen. Zum Beispiel halt sowas wie, ey Mann, die seit Brawl Out letztes Jahr so ist halt ja irgendwie so das bisschen das Ding mit der Backstage-Kultur und Leuten mit zu großen Egos und so weiter und so fort. Das ist seitdem halt einfach ein durchgehendes Motiv. Ich meine, die Young Bucks sind darüber mit einem neuen Gimmick heel geturnt, so, ne?
Stimmt, ja.
Man hat Okada damit reingeworfen und einfach knallhart auf LOL heel geturnt, so.
Ja.
Was wirklich sehr unvorhergesehen ist in dieser Art.
Voll. Undenkbar.
Also, ja, ich meine, seine Cat, also ist ja wirklich so, ne? Mitunter die größten Pops in so einer durchschnittlichen Dynamite-Episode kriegt halt einfach ein Bitch von Okada.
Ja.
Es ist absurd.
Ja.
So, und dann kommt halt Moxley und kommentiert das halt so.
Ja.
Als wäre er einer von uns. Das schafft er halt richtig gut. Zu Stimmt. sprechen wie einer aus dem Publikum.
Da hast du den Tweener wieder, ne?
Yes.
Ja. Ja.
Und trotzdem ist er halt so greifbar, so, weißt du, also hier auch wieder. Er ist super unkonkret und trotzdem wirkt er so, so nahbar und so greifbar, weil irgendwie sagt er ja auch das, was ich denke und beobachte.
Ja.
Fantastisch, fantastisch. Sehr, Geil. Sehr gut.
Ja. Geil.
Ja, ja.
So, was war noch so bei All Out? Ist da noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt?
Ja, es ist bemerkenswert, wie wir es wieder geschafft haben, Women's. Um die Damen-Matches ja. uns herumzuwinden, aber ich sage im Falle dieses Events zu Recht.
Ja, es war überhaupt nicht mein Fokus drauf, habe ich keinen
Super
Bock.
Uninteressante Matches. Ja,
voll schade.
Leider, obwohl ich diverse der Protagonistinnen gerne mag. Wir haben es geschafft bei All In, weil wir, okay, fairerweise, weil wir die Kickoff-Show nicht geguckt haben, aber wir haben es geschafft bei All In einfach nicht darüber zu sprechen, dass Jamie Hayter zurück ist.
Das ist vor allem, dass mir das passiert.
Ja?
Ja.
Aber man muss fairerweise auch dazu sagen, hätte man mir nicht gesagt, dass Jamie Hayter ist, hätte ich Jamie Hayter einfach nicht wiedererkannt.
Ja, ja.
Weil sie einfach einen komplett anderen Look hat.
So. Komplett.
Und es zu lange her ist, dass ich sie wrestlen gesehen habe. Plus, sie jetzt auch nicht den allerindividuellsten Wrestling-Style hat, dass ich sie sofort daran erkannt hätte. So. Insofern, aber ja, die ist halt auch wieder zurück. Keine Ahnung. Ich glaube, sonst gibt's kein Match, über das ich unbedingt reden muss oder irgendeine Entwicklung.
Ja.
Die jetzt noch so
ja.
beredenswert wäre, I guess. Hast du was?
Nö, ich glaube nicht. Nee. Das ist so das Wichtigste, was ich auch gesehen habe. Also viel mehr habe ich auch gar nicht gesehen. Ja. Ich ziehe mir jetzt noch Dynamite rein, weil ich bin seit langem mal wieder, und das vielleicht schon mal ein bisschen so als Outcome, ich bin seit langem mal wieder an den TV-Shows interessiert, wobei sich das auf die TV-Show Dynamite bezieht.
Ja.
Collision gucke ich nicht.
Das hat wahrscheinlich vor allem mit Moxley zu tun.
Ja.
Bisschen mit Hangman zu tun.
Ein bisschen.
Ja. ja. Christian Cage ist ein guter Lacher.
Find ich ja. auch tatsächlich. Also, da sind schon viele Ankerpunkte drin, die mich interessieren.
Ja, ich überlege gerade auch so, was da noch ist.
Man könnte noch über Nigel McGuinness gegen Bryan Danielson reden.
Nee, müssen wir nicht.
Müssen wir aber auch nicht.
Also, es sei denn, du willst.
Nee, ich erwarte da nicht so viel von. Das ist schön für die Nostalgiker und so. Ist das,
ja, genau.
Ist das schön.
Also, die wünschen sich das offensichtlich.
Ja.
Es ist süß.
Ja, die beiden vor allem wünschen sich das, ja.
Sollen sie das gerne machen? Keine Ahnung, ob die Tony Khan-Lobeshymnen in der Promo von Nigel McGuinness unbedingt sein müssen, aber gut. Ich glaube, Tony Khan freut sich, wenn Wrestler ihn loben.
Ja.
Ich find's immer ein bisschen cringe.
Ja, ja.
Da mag ich die Rolle von Christopher Danielson lieber. Der wirkt immer so ein bisschen hilflos bei dem Versuch, diese Show zu organisieren. So ein bisschen wie Adam Pearce, das als anderer Krawattenträger-Glatzkopf
am Anfang
bei
WWE
ist. Hm. Am Anfang, genau. Das ist irgendwie schön.
Ja.
Da wirkt so richtig wie einer von den Jungs, der befördert wurde und niemand nimmt das ernst.
Komplett. Komplett. Am wenigsten die EVPs und seine Chefs.
Ja, genau. Ja. Das ist herrlich. Das ist tatsächlich herrlich.
Ja, okay, aber ich nehme mit, also es ist gerade Feuer drin bei AW, also so für dich und mich auf jeden Fall.
Ja.
Das hat schon irgendwie Spaß gemacht und macht auch weiter Spaß.
Ja.
Das nächste ist Forbidden Door, ist richtig?
Nee. Das war schon. Das nächste ist irgendein Grand Slam Event oder so, aber das ist ja kein Pay-Per-View.
Ach so ein zweiwöchiges.
Genau, ich weiß nicht, wie das nächste Pay-Per-View heißt. Das ist aber ich glaube, Oktober oder November. Also ist jetzt auch nicht ewig hin. Ich guck einmal kurz nach. Warte.
Gefühlt.
Wrestle Dream.
Echt viel.
Wrestle Dream, 12. Oktober.
Wrestle Dream ist wirklich einfach random Dream Matches, oder?
I guess so.
So Danielson McGuinness und so. Ja, okay.
Ja. Okay. Und dann kommt Full Gear. Danach auch noch dieses Jahr und dann kommt World's End. Also wir haben schon noch 3 AW-Pay-Per-Views im vierten Quartal vor uns.
Krass.
Ist schon noch ein bisschen was los. Die haben die Schlagzahl da auch echt hochgefahren.
Offenbar.
Ja. Ja, aber es geht mir wie dir. Ich bin da auch drin. Ich bin interessiert. Das haben sie über diese Kombination All-In, All-Out wirklich gut gemacht.
Mhm.
Und vielleicht ist das dann wieder auch smart, ne? Also das, was du so kritisiert hast als irgendwie beliebig wirkend, aber mit so einem bekömmlichen Wrestling-Fest All-In die Leute reinzuziehen und zu interessieren, um sie dann in den Abgrund der Charaktere, die man erzählen will, zu stürzen bei All-Out und da dann anzuknüpfen, ist irgendwie auch cool.
Verstößt vieles, aber vielleicht bleiben auch viele sehr intensiv hängen dann.
Genau.
Ja.
So. Die einzige Sache, die ich, was heißt die einzige, aber eine Sache, die ich wirklich mit zunehmendem Unbehagen kritisch sehe, ist die Personalie Will Ospreay. dass der jetzt halt in jedes Titelmatch noch mit reingedrückt wird, um jeden Titel gefühlt. Mhm. Und jetzt auch noch einen Tag-Team-Title-Shot zusammen mit Kyle Fletcher hat. Ey, und ich liebe Kyle Fletcher, ne? Mhm. Was für ein geiler Wrestler das ist.
Ja.
Die beiden in Kombi, mega krass. Wird natürlich ein heftiges Match, aber oh, weiß ich nicht. Also ich check, was die erzählerisch wollen, wegen Don Callis Family und so, das hat ja was.
Mhm.
Aber man kann es mit Will Ospreay auch überdosieren, die Befürchtung habe ich so ein bisschen.
Ja, seit er da ist, verheizt Tony Khan Will Ospreay. Sorry, ich sag wie so.
Du bist da, okay, du gehst da direkt in die harten Worte rein.
Ist ja,
okay,
was soll das? Also wenn du sowas mit Ospreay machst, das geht eigentlich für mich nur, wenn du so ein Belt Hunter Gimmick hast oder so, weißt du? Dann gib mir, mach das halt und gib ihm dann irgendwie 8 Titel oder so. Es sind ja genug da bei AEW.
Das war.
Aber ja, der ist immer überall drin und so. Es ist ja wild. Ja.
Verstehe ich.
Du kannst mit Will Ospreay eigentlich in die Tag Division jetzt noch reingehen.
Nee.
Was soll das?
Du willst einfach immer Ospreay-Matches haben. In jeder Show, bei jedem Event. Naja. Aber egal. Wir sind am Start. Ich schätze, dann müssen wir irgendwie gucken, wie wir NXT noch dazwischen unterbekommen, weil über AEW werden wir sicherlich noch ein, zweimal reden.
Ja. Ja, 100 pro.
Hast du noch Luft für eine Top 7?
Ja, kleine Top 7.
Also ich wollte an die Spritze anschließen. Vielleicht bist du bei mir und würdest mitgehen mit Top 7 der Dinge, die man jemanden in einem Kampf in den Mund stecken kann.
Die man kann.
Ja. Naja, als Waffe eingesetzt. Wow. Spritze war da jetzt schon mal drin.
Ja, okay.
Ja. Ist Spritze für dich Teil dieser Top 7 oder hast du
andere Sachen? Nein. Ich will keine Spritze während eines Kampfes.
Also, es muss nicht während eines Kampfes sein, ich meine jetzt als Kampfhandlung. Ja, also es darf auch ein bisschen heimtückischer sein.
Ja.
Wir können so die Brücke zur Plastiktüte leicht schlagen.
Ja, okay.
Ja.
Ich geb dir was.
Ja, bitte.
Spülmaschinentab.
Richtig asozial.
Das ist du richtig scheiß assi.
Penner, Alter.
Alles explodiert im Maul, du hast nur Schaum überall.
Ja.
Du kannst es aber auch nicht schlucken, es ist einfach ekelhaft.
Ja.
Außer es sind diese Special-Somar-Teile, die man essen kann.
Was uns an die andere Top 7 erinnert.
Wir müssen den Hinweis geben, dass man die nicht essen kann.
Die kann man wirklich
Wenn jetzt irgendwer zuhört und ein Ding isst, geht nicht.
Don't try this at home.
Also es geht technisch, aber man stirbt vermutlich.
Diese Top 7 gilt weitestgehend. Ja. Don't try this at home.
Only at school.
Diese Top 7 wurde geprüft von Trained Professionals. Bitte versucht das nicht zu Hause.
Ja. Okay, also Spülmaschinentab 1.
Ja. Eine Handvoll Center Shocks.
Boah, Alter.
Also nicht einer, das geht.
Ja.
Aber wirklich so mehrere und dann so wirklich so draufkauen lassen. Ist das Gegenteil eigentlich. Du hast nicht so Schaum vom Mund, sondern es zieht sich alles einfach hardcore zusammen.
Ja, komplett zusammen. Ja.
Und vor allem diese Kaumasse, das ist ja auch noch, die dehnt sich auch noch so krass aus und es dauert voll lange, bis dieser scheiß saure Geschmack weggeht.
Ja. Ekelhaft.
Center Shocks Anschlag.
Boah. Ja. Guck mich mal hier so im Raum um auch. Aber so Küchen sind schon am interessantesten dafür eigentlich.
Küche bietet viele Utensilien für diese Top 7, ja, habe ich auch das Gefühl.
Eine Kerze würde ich ziemlich eklig finden. So Kerzenwachs im Maul ist eklig.
Ja, eine Kerze habe ich auch gerade gedacht.
Wie blöd.
Ein geschmolzenes Wachs, dass das so fest wird auf der Zunge oder einfach so ein Kerzenstumpen?
So ein Stumpen wäre schon lustiger, eigentlich. Ein Stumpen, einfach so hier wie die da.
Ja.
Aber so ein großes Ding, einfach so ins Maul rammen.
Einfach so ein großes Ding ins Maul rammen. Da haben wir wieder einen dieser Sätze, die zitiert werden.
Ja, von morgen stehen wir wieder in der Mopo.
Ja.
Skandal-Podcast möchte Dinge ins Maul rammen.
Ja. 4 Scheiben Toast. Ungetoastet.
Oh, ekelhaft, Alter.
Es geht nicht weg.
Ich weiß, ja.
Ich weiß gar nicht, wie viele man braucht dafür, aber ich finde 4 schon krass.
4 ist schon heftig.
4 muss man stopfen, das wird echt assi.
Es geht, glaube ich, nicht. Also 2 ist schon eigentlich ausreichend, glaube ich.
Kann sein, je nach Maul.
Ja, gut, bei Jacob Reigns,
Fatu brauchst du 4.
Bei Fatu und Reigns brauchst du 4?
Ja.
Bei Becky Lynch einen halben Toast. Kleinste Mund im Wrestling.
Nimmst du so einen Bruschetta.
Ja.
Ohne Belag.
Kleinste Mund im Wrestling, Becky Lynch.
Ein Cracker. Bei Reigns und Fatu, da nimmst du nicht Toast, da nimmst du hier Dings, Sammy-Sandwich-Scheiben.
Ja,
größeren Toast-Dinger. Die müssen es schon sein und dann auch auf jeden Fall 4, ja.
Gott.
Okay. Ja, wir haben 4 Dinge schon mal.
Ja. Was ist mit einem Spülschwamm? Also, aber diese dicken, also jetzt nicht so ein Tuchschwamm, sondern ja. so ein dicker.
Diese unten grün sind und oben gelb, ja. Diese?
Ja, Farben können variieren, aber meistens sind die unten ja, schwarz ja. Und genau, haben dann die Rubbel für das Angebrannte so.
Ja.
Und oben halt diesen Schaum.
Ja.
Das stelle ich mir eklig vor. Die nehmen ja auch Flüssigkeit so auf.
Ist der schon mal benutzt worden oder ist ein frischer?
Nee, so ist benutzt, aber ist nicht so oft. So 3-4 Mal wurde damit ja. gespült.
Ja. Vielleicht also, auch nur mit Wasser. Die sind auch schon eklig, wenn es nur Wasser
ja,
ist,
ja.
was da drin war. Das ist richtig kacke, weil du beißt drauf, Wasser kommt raus, richtig scheiße, du verschluckst ja. dich. Aber die sind ja auch voluminös, du willst dein Maul offen halten, du kannst nicht ja. atmen.
Das ist Waterboarding quasi, next level.
Ja,
ja.
Richtig asozial.
Ja.
Du bist du gewissenloser Bastard, ey.
Nächste Match, keine Ahnung, Hell in a Cell Match, Swerve gegen Page.
Schwamm.
Schwamm.
Sponge Match.
Sponge Match.
Ey, aber wirklich, wir haben gerade, also bis auf das Kerzendings, sind wir jetzt schon bei einem Kitchen-Match.
Das ist ein Kitchen-Match,
das ist
ja.
bisher einfach ein ziemlich dolles Kitchen-Match.
Sponge Strickland, ja.
ja. SpongeBob Strickland.
Ja. ja.
Hangman Patrick Page. Okay.
Gut, fünf?
Fünf haben wir.
Zwei.
Die letzten zwei, das macht immer so einen Druck.
Wo ich gerade hier Urskog sehe, also das Kissen neben dir ist Urskog der Löwe. Okay. Charlotte Urskog. So Kissen innenleben.
Wer ist Urskog? Ich kenne nur Clarence.
Ja, ist Urskog. Okay. Ist Clarence ein Löwe?
Clarence ist der Löwe aus, wie hieß die Serie? Daktari.
Oh, okay.
Ja, richtiger 80er-Jahre-Shit.
Krass.
Ja.
Weil Kissen haben doch, also so Kisseninnenmaterial, das ist ja, es kann ja verschiedenes sein. Es gibt diese Schaumstoffwürfel, die sind oft ja. so gelblich.
Ja.
Und dann gibt's aber auch diese, was man bei Bettkopfkissen oft hat,
ja.
diese kleineren Teile, so Baumwollfetzen einfach.
Ja, ja, ja.
So. Sowas im Maul, das muss auch echt eklig sein, weil das ist so ein bisschen, als wenn du so federartiges hast, das klebt ja. überall, das kriegst du nicht raus.
Ja.
Es bleibt da, du kannst dich nicht, also das finde ich auch eklig.
Ja, das stimmt.
Könnte man mal drüber nachdenken. Also ich bin jetzt von der Küche mal ins Schlafzimmer gegangen.
Ja, das kann man ja machen.
Ja.
Zum Ende des Tages hin.
Tja, du.
ja. Penis.
Während eines Kampfes.
Ist schon problematisch, das, auch als Idee, ne?
Ja, es war voll deine Prämisse war während eines Kampfes.
Ja.
Als Kampfhandlung.
Ja.
Also ja, wenn die Diplomatie endet.
Ja, ist okay.
Aber ich glaube, Penis ist zu umständlich.
Das ist das Kernkriterium. Nicht, dass man sich damit sau angreifbar macht und dass es einen enormen Vertrauensvorschuss bedeutet, jemandem den Schwanz zu nehmen. Aber okay, alles klar. Nee, ist ja in Ordnung.
Ja, umständlich.
Okay, also ehrlicherweise war das auch kein ernst gemeinter Vorschlag, sondern nur die Frage von, wie beantwortest du das?
Ach so.
Okay, ja, nee, ja, ist gut. Ja. Ist gut gelaufen, so falsch. Okay, ich habe noch über Watte nachgedacht, aber das die Kissenfüllung, die du gerade gesagt hast, geht ja auch schon in die Richtung.
Was ist mit einer fucking Bibel, Alter? Also
generell,
nicht das
losgelöst davon, worüber wir gerade reden, ist der Satz, was ist mit einer fucking Bibel, Alter? Generell einfach ein guter Satz, den man einfach mal bringen kann zwischendurch. Ich sehe dich morgen bei der Arbeit in irgendeinem Meeting sitzen und so in die Stille rein. Was mit der fucking Bibel, Alter? Einfach so mal in einem Brainstorming sagen.
Ja, 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 geht immer. Kann man in erstaunlich vielen Situationen gut einbringen, glaube ich, diese Frage.
Absolut.
Ja, ja. Aber worauf ich eigentlich raus will, ist dann tatsächlich, oder ja, kannst auch Koran nehmen, den sehe ich da oben gerade stehen. Einfach so einzelne Seiten daraus in den Mund ins Maul stecken, also Papierseiten, das finde ich so abartig, wenn man so normale Buchpapierseiten im Mund hat.
Vor allem bedruckte.
Ja.
Das ist super, super ekelhaft. Also der Geruch von frischem Buch ist sehr schön.
Ja.
Wenn man das so auffächert und so mal dran schnuppert. Das mag ich ja persönlich gerne. Aber voll. Also, so Papier im Maul plus Papercut-Risiko.
Oh, richtig asozial. Noch. Fuck.
Papercut im Maul. Alter, was für eine widerliche Scheiße. Ja, ist gut. Ist ein guter letzte Nennung in dieser Top 7.
Boah, Alter, das stelle ich mir gerade auch. Ich sehe solche Dinge jetzt auch immer in Kombination mit, also ausgeführt von Hangman und Swerve.
Komplett.
Also, ne, wenn jetzt einfach mal, stell dir, diese Spritze ist ja dafür da, um was in deinem Kopf zu machen. Die macht ja nichts. Die ist ja, das ist ja das Ungefährlichste, was die getan haben. Du hast halt ein kleines Loch irgendwo im Mund, das ist wieder zu nach ein paar Minuten.
Ja, ja.
So, ne?
Ja, ja.
Aber es geht nur darum, was das mit deiner Vorstellung macht, wenn du das siehst.
Ja.
Und wenn du jetzt siehst, dass Swerve irgendwie die Zunge nach draußen hat, Paige hält die fest und reibt da so ein Papier drüber. Das ist auch total ungefährlich, ne? Du hast halt einen scheiß Schnitt auf der Zunge, der tut weh und nervt.
Ja.
Aber dir passiert nichts groß. Aber der Schmerz beim Zuschauen dessen.
Ja.
Mit das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann.
Ja.
Boah.
Und jetzt, also wirklich, und dafür die Bibel zu nehmen.
Ja.
In den USA.
Ja.
Das ist schon,
ja.
Fuck, Alter.
Aha.
Ja, ist gut. Ist ein gutes Motiv für den Abschluss. Gut.
Schön.
Danke dafür.
Ja, guten Appetit euch.
Da draußen.
Bereitet euch seelisch auf unseren irgendwann stattfindenden NXT-Podcast vor.
Ja.
Ja.
Müssen wir auch mal machen, ne? Ist eigentlich eine gute Idee, mal einen NXT-Podcast zu machen.
Können wir mal machen,
Können wir mal drüber nachdenken.
Hätten wir erst, wäre mal was Gutes.
Wäre mal was.
Ja.
Gut.
Schön.
Na dann, schön, das wieder gemacht zu haben.
Ja.
Auf bald.
Adios, luchadores de la muerte.